Moin. Bevor es heute losgeht, haben JD und ich noch eine Herzenssache, auf die wir euch hinweisen wollen. Ihr habt die Gelegenheit, in eure Planung zur Messe 24 dieses Jahr in Essen einen neuen Aspekt mit einfließen zu lassen. Vielleicht kennt ihr schon Fritzels Spielerei, ein Verein, der sich um das inklusive Spielen kümmert, in dem Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung miteinander chancengleich zusammen über das Brettspielthema Spaß haben sollen. Im Rahmen dieses Vereins ist ein Spiel entstanden, das heißt Yahoo Safari, ein Familienspiel, in dem ein inklusives Team aus Autorinnen eben ein solches Spiel entwickelt hat, das für Menschen mit mehrfachen Behinderungen besonders gut zu spielen ist. 5 Menschen mit Behinderungen haben an diesem Projekt mitgewirkt und Fritzels Spielerei, der Verein, versucht jetzt über einen Spendenaufruf genügend Geld auf die Beine zu bringen, damit diese 5 Menschen zur Messe fahren können, um dort ihr Spiel zu präsentieren, am Stand präsent zu sein und eben den normalen Alltag des Messewahnsinns miterleben zu können. Wir alle geben auf der Messe in Essen wahnsinnig viel Geld für Spiele aus und nun hätten wir die Gelegenheit, durch einen kleinen oder großen Geldbetrag, ganz wie es euch in den Geldbeutel passt, ein Team von Menschen einen Wunsch zu erfüllen, nämlich den Wunsch, ihr eigenes Spiel vorzustellen. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Den Blick in den Geldbeutel, den macht ihr selbst. Gebt einfach den Link weiter, wenn ihr selbst nicht spenden wollt, aber tragt dazu bei, dass dieses Projekt in die Realität umgesetzt werden kann. So, und jetzt geht's los.
Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD, hier sind es irgendwie 42,75 Grad im wunderschönen Ostfriesland und im Saarland wird es wahrscheinlich nicht besser sein, oder Olli?
Im Saarland ist es heiß, heiß, baby. Hello, my good sir, I'm back from good old England and I'm here to podcast with you all.
Ja, unser Podcast ist ab sofort bilingual. Also ich werde sowas wie Hochdeutsch sprechen, Olli wahrscheinlich sowas wie Englisch.
Und ich werde die Sprache des entspannten Sommerurlaubers sprechen. Vielleicht kannst du das gerade erkennen. Ich bin sonnengebräunt im Gesicht und an den Armen. Und das ist mir zum ersten Mal in meinem Leben passiert, denn Großbritannien kenne ich normalerweise nur unter wirklich schwierigen Wetterbedingungen, aber wir hatten Sonnenbrand, wir mussten Sonnencreme kaufen und wir hatten die Zeit unseres Lebens im Südwesten von England. Nur brettspielmäßig war es total mies. Ich habe keine attraktiven Geschäfte kennengelernt. Ich habe das langweiligste Brettspielcafé wahrscheinlich der ganzen Welt kennengelernt, auf dem lieblos hingerotzte Spiele auf so einem zusammengezimmerten Regallagen und also ich glaube, selbst unsere Reisespiel-Ludothek war attraktiver als das, was dabei war. Und wie lange ist dein Urlaub her?
Mein Urlaub ist auch 3 Wochen her, 4 Wochen. Wir waren mit der Familie erst in Holland, haben da viel gespielt, unter anderem auch mit den Kindern und meiner besseren Hälfte. Und dann waren wir noch eine Woche auf dem Campingplatz. Meine Schwiegermutter hatten so einen festen Stellplatz und dann einfach eine Woche gar nichts machen. Das ist auch mal was Schönes.
Weißt du, was ich mir wünschen würde?
Hm, was denn?
Ich wünschte, ich wäre in München gewesen. Dann hätten wir nämlich André besuchen können. Denn André ist unser heutiger Gast und er ist sozusagen der Spiel des Jahres, Gottvater, der Pate des richtigen Wählens, der Oberguru des Okkulten. André ist derjenige, der in dem Tippspiel, das wir zusammen mit Better Late Than Never organisiert hatten, die meisten richtigen Antworten hatten. Hallo André.
Ah, dobra večer, ja. Trebol ist der Deutsch, ja, so, ich dachte, ich mache das erstmal trilingual, ne? Vielleicht kann der
ja, Fabian, hervorragend.
Geil, ein bisschen Sender mit der Maus fühligen und das war Albanisch.
Das ist ja Kroatisch.
Oh, ja, mein Fehler. Das war ich.
Ja, schön hier zu sein, genau. Also ich habe bei diesem Tippspiel mitgemacht. Und haben mir dadurch, dass ich sehr viel Freizeit habe, konnte ich sehr viel Informationen zusammensammeln und dann die einfach an den Fabian weiterschicken.
Ja, und damit hast du auch die vierte Person schon benannt, die heute mit uns podcasten wird. Denn wir haben das Brain hinter dieser ganzen Aktion. Wir haben zu Gast unseren lieben Podcast-Freund, meinen Busen-Saarländer, der jetzt allerdings wieder in Österreich ist. Hallo Fabian von Better Late Than Ever.
Ja, guten Tag allerseits.
Oh, wie bescheiden. Jetzt haben wir dich hier so anmoderiert. Jetzt hättest du können eine Fanfare abspielen. Fabian, es ist tatsächlich dir zu verdanken, dass wir heute hier sind, denn du kamst damals mit diesem Vorschlag, wir könnten ja eine gemeinsame Orakelfolge machen. Und während der Orakelfolge hast du plötzlich noch ganz viele Ideen eingestreut. Und eine der Ideen war, wir könnten ja oder ihr könntet ja von eurer Seite des Podcasts aus dem Menschen, der die oder die die meisten Spiele richtig platziert, Spiele des Jahres schenken. Und dann kam noch die Idee und wir könnten diese Person auch einladen zum Podcasten. Und ja, und jetzt sind wir alle hier zusammen. Und vielleicht kannst du noch einmal einen kurzen Überblick geben, wie spannend das Rennen war oder wie souverän André das Ganze denn überhaupt gewonnen hat.
Ja, also wir hatten ja ein sehr kompliziertes, komplexes Punktesystem, bei dem man vor allem dafür belohnt wurde, wenn man nicht, wir haben ja 10 Spiele tippen lassen, ne? Und man wurde vor allem dafür belohnt, wenn man die richtig tippt, die besonders weit oben landen, sprich auf den Nominierungslisten. Und das hat ganz gut geklappt beim André. Also du warst ziemlich deutlich Erster unter allen Teilnehmenden. So viel kann ich sagen. Geschlagen überhaupt nur von einer anderen Person überhaupt, die aber nicht am Gewinnspiel teilgenommen hat, nämlich mir persönlich.
Und da ist es schon wieder vorbei mit der Bescheidenheit.
Genau. Ja, nee, aber nee, das war also wirklich eine beeindruckende Leistung. Und dementsprechend, ich habe vorgestern die Spiele losgeschickt endlich, weil die waren hier in Salzburg. Ich war die ganze Zeit nicht in Salzburg. Die müssten also diese Woche irgendwann bei dir eintrudeln. Bis nach München ist es ja nicht so weit.
Ja, also bis jetzt ist noch nichts da, aber ja, ich glaube, das ist quasi jetzt so mein Spielezuwachs. Jetzt, da ich ja für die nächsten Monate keine Spiele kaufen kann. Das ist auch ganz nett, dass da jetzt ein bisschen Zuwachs kommt, ja.
Prima.
Ich verstehe die Aussage nicht. Wieso kannst du keine Spiele kaufen?
Weil ich im Moment wieder Vollzeitschüler bin. Also weil ich so eine Weiterbildung mache und halt jetzt nur so ganz wenig Geld verdiene. Und ja, ich lebe in München, das heißt, alles, was ich verdiene, muss halt in die Miete rein.
Dann kommt das ja genau richtig. Perfekt. Ja. Müssen wir demnächst nochmal ein Gewinnspiel machen. Dann zur Überbrückung.
Weiß nicht, so ein Gewinnspiel für die bekanntesten slawischen Autoren oder so. Vielleicht könnte ich dann da auch noch was gewinnen.
Alles klar.
Genau, Slavicek. Ja, es geht natürlich heute um Spiele des Jahres und Kennerspiele des Jahres. Das wird heute das Thema sein, mit dem wir uns ja gegenseitig überraschen werden. Und wie immer haben wir, wenn wir zu viert podcasten, 6 Spiele, die wir aufgeteilt haben. Fabian und André werden jeweils ein Spiel des Jahres, ein Kennerspiel des Jahres vorschlagen, das bei Ihnen wirklich immer wieder mit viel Freude und mit sehr viel Begeisterung gespielt wird. JD und ich haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Aber wir haben uns alle 4 dafür ausgesprochen, dass wir nicht nur die prämierten Titel nehmen, sondern wir haben das erweitert auch auf die Nominiertenliste. Das bedeutet, werdet euch nachher bitte nicht wundern, wenn ihr denkt, Moment, das hat doch überhaupt gar keinen roten oder anthrazitfarbenen Pöppel bekommen. Nein, es könnte sein, dass es eins der Spiele ist, die eben in diesem Jahr mit auf der Liste waren, mit ins heiße Rennen eingestiegen sind, aber eben nicht prämiert wurden. Doch bevor wir das machen, lasst uns doch nochmal aus der Lameng gucken, was wir in der letzten Zeit gespielt haben. Und JD, es wäre schön, vielleicht etwas von dir zu erfahren.
Olli, ich habe die letzten Wochen so viel gespielt wie schon lange nicht mehr. Ich habe mir überlegt, dass ich einmal ganz kurz die Spiele vorstelle, die ich gespielt habe. Einmal vorlese einfach, nicht vorstelle, sondern vorlese, zumindest einen Teil davon, und auf ein Spiel näher eingehe. Also, auf den Tisch kamen Filou, Agricola, Sattgrün, 6 Nim, Tribes of the Wind, Spicy, mein beliebtes Sea Salt and Paper, Können Schweine fliegen, Skids, Flügelrad, Rift Force, Speedy Worlds, I Know, Volle Kraft voraus und noch einige Spiele mehr. Und ich würde jetzt gerne auf Skids eingehen, denn Skids ist so ein ich mag ja Spiele, die ich auch in der Arbeit sehr gut spielen kann und die Leute weiterbringen. Ich glaube, das ist so das, was und Skids ist so ein Spiel. Skids ist erschienen bei Psst Games. Heißt nicht so Psst Games, wie das ausgesprochen, ne? Olli, hilf mir mal.
Psst. Ja.
Genau. Ja. Und das Spiel kann man kostenlos beziehen. Die Infos verlinken wir euch am besten. Könnt ihr da draufklicken und den Jonas anschreiben, der das Spiel unter anderem entwickelt hat. Was machen wir bei Skiz? Bei Skiz haben wir ein Raster von 3x3 Feldern. Dann haben wir noch 60 Bildkarten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind jeweils die Begriffe. Sprich, wenn ich eine Karte habe, wo ein Hammer drauf ist, ist Hammer auf der anderen Seite draufgeschrieben. Und wenn wir dran sind, verteilen wir 9 Karten auf dieses 3x3 Raster. Und dabei ist es vollkommen irrelevant, ob du die Bildseite oder die Schriftseite nach oben hast. Das kann jeder halten, wie man möchte. Wir haben zum Beispiel, das habe ich an der Arbeit gespielt, unter anderem mit einer ukrainischen Familie, das mit den Bildkarten nach oben gehabt zur Sprachförderung. Lief super, richtig cool. Dann kriegt jeder von uns noch eine einzelne Karte. Und auf dieser Karte ist ebenfalls dieses 3x3 Raster drauf. Und 2 Felder sind jeweils ausgemalt. Und ich muss jetzt versuchen, das ist ein kooperatives Spiel und das muss schon was bedeuten, wenn ich kooperative Spiele A spiele und B mag. Ich muss jetzt versuchen, die beiden Bilder, die ich habe, also angenommen, ich habe den Hammer und den Elefanten, die beiden Bilder so zu einem Bild zu verwursten, dass alle anderen drauf kommen. Und das Phänomen, was ich immer hatte, ist, dass die erstmal gemalt haben, was da war. Und das war auch vollkommen okay. Und irgendwann kamen aber immer coolere Sachen dabei rum. Und dann gibt's ganz, ganz coole Diskussionen darüber. Denn ich als Zeichner darf nicht sagen, die anderen müssen das dann raten. Und wenn sie es erraten haben, kriegen wir einen Punkt. Und wenn wir gemeinsam 15 Punkte gemeinsam zusammen haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Und man kann es mit oder ohne Zeitlimit spielen. Wir haben das Zeitlimit weggelassen, also beim Zeichnen an sich. Und das ist einfach eine super Gaudi. Das macht super viel Spaß. Das ist so ein bisschen Dixit trifft Stille Post extrem, wenn man das so möchte. Aber ohne den Stille Post-Effekt. Ja, das ist Skiz. Also ich war da richtig begeistert von.
Ich durfte das auch spielen. Ich habe das auch mit in die Schule genommen, habe das im Rahmen einer Projektwoche Schülerinnen und Schülern vorgestellt, die etwa 11 bis 13 Jahre alt waren und die hatten auch wahnsinnig viel Spaß. Also die hatten einfach Spaß am Malen, an diesem kreativen Prozess, 2 Begriffe oder 2 Bilder miteinander zu verarbeiten und dann hinterher sich auszutauschen und zu gucken, was könnte das jetzt sein. Also in deinem Beispiel wurde am Anfang dann mit Sicherheit mal so ein Elefant gemalt und statt einem Rüssel hat er irgendwie einen Hammer und dann ist es relativ klar. Ja, und irgendwann wurde es abstrakter und sie haben sich auch mehr zugetraut und es war eine unglaublich gute Stimmung während des Spiels und es ist auch eins dieser Spiele, wo dann ganz oft nacheinander gespielt wurde und wo dann auch selbstständig dann gesagt wurde, ey, probiert mal das aus, das ist wirklich ganz lustig. Und bei diesem Spiel, bei Skiz, habe ich dann noch einmal gemerkt, dass wir tatsächlich, wenn wir mit Kindern zusammen spielen, andere Bedürfnisse abdecken sollten. Weniger Kopf, mehr Dinge, die es gilt zu tun, zu lachen. Das war nochmal eine ganz tolle Erfahrung und hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Fabian, André, ist euch Skiz schon einmal aufgefallen?
Noch nie davon gehört.
Ich auch nicht. Ich habe es auch gerade versucht zu googeln, aber da finde ich nur so ein ganz uraltes Spiel von 1990 bei Boardgame Geek. Wie schreibt man denn Skiz?
S-K-I-D-Z.
Wie Kids quasi.
Ich denke, es ist ein Kofferwort aus Skizze und Kids. Ist eine Truppe, Jonas Heim und Tao Pham haben sich die Idee einfallen lassen. Dann haben sie noch die Christina Tatler, die das Ganze illustriert hat. Ja, und das Ganze, und das möchte ich auch nochmal sagen, ist tatsächlich entstanden als gefördertes Projekt des Landes Bayern, glaube ich. Genau. Und du hast es schon gesagt, JD, man kann es tatsächlich kostenlos anfordern, um eben das Spielen und die Kommunikation und die Kreativität zu verstärken. Also schaut nachher mal in die Shownotes und das werdet ihr das sehen. Und dann nochmal ganz liebe Grüße an den Jo. Und danke dafür, dass wir die Gelegenheit hatten, Skiz kennenzulernen.
Das heißt, es ist so eine Art von Spiel, wo du selber so diese Dixit-Karten so ein bisschen zeichnen musst. Habe ich das richtig verstanden?
Also du hast im Prinzip auf diesen Karten immer ein Ding, sag ich mal, oder ein Lebewesen. Mhm. Ein Schwein, ein Bagger, ein Hammer, ne? Und die beiden musst du dann quasi miteinander verbinden zu einer Zeichnung, in welcher Form auch immer.
Weil ich hatte am Anfang, als ich mit dem Hobby angefangen habe, habe ich ja Mysterium kennengelernt. Und dann hatten wir mal, das ist eine Mal, als ich auf der BerlinCon war, hatten wir Detective Club gespielt. Und das fand ich beim ersten Mal spielen, fand ich das mega geil. Aber dann hat, das weiß ich nicht, dann halt mit späteren Spielen hat sich halt rausgestellt, naja, okay, gut, man wird dann nicht so belohnt, wenn man kreativ ist, sondern halt irgendwie, wenn man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geht, dass es dann irgendwie besser funktioniert und so. Und du hast hier aber gesagt, dass es eher in die andere Richtung verläuft. Dass es am Anfang eher so dieser kleinste gemeinsame Nenner ist und dann erst so kreativere Sachen entstehen. Wie ist das richtig?
Ja, genau. Es kommt immer auf die Gruppe an, logischerweise, aber im Großen und Ganzen kann man das so sagen, ja.
Und kann man die dann auch irgendwie, also weil du gesagt hast, dass man das umsonst beziehen kann, kann man die dabei trotzdem irgendwie finanziell unterstützen?
Das ist eine gute Frage. Da könntest du dich mit Jonas selber auseinandersetzen. Der antwortet total schnell, also zumindest hier mir dazu schnell geantwortet.
Und Jonas erreicht ihr am allerschnellsten, wenn ihr nach Heimgames guckt, denn er ist auch ein Spieledesigner, Spieleautor und vertreibt auch seine eigenen Spiele.
Genau. Und kostenlos, Olli, ist es, glaube ich, aber nur für soziale Einrichtungen.
Das mag sein. Wie gesagt, Jonas wird da mit Sicherheit kompetente Antwort geben können.
Ach, wenn wir schon bei so einem Kids-Spiel sind, dann habe ich jetzt vor kurzem so ein ganz, ganz bescheuertes kennengelernt. Also wir hatten die Nichten von meiner Freundin und so deren Family war halt da. Und dann hatten wir die Schummelhummel gekauft, weil ich dachte, naja, vielleicht geht es halt mit den Kindern gut. Und Alter, ich schwöre dir, die sind da so drauf abgegangen, weil es halt einfach so dieses Bescheuerte hat. Aber halt trotzdem irgendwie, weiß nicht, sowas Schönes. Es ist halt nicht einfach nur hysterisch rumschreien, sondern halt auch so ein bisschen, wie man dann die Karten versteckt und so. Also, ich fange nochmal von vorne an. Kennt ihr das? Also, ihr werdet es wahrscheinlich kennen, gell? Aber falls es die Leute draußen nicht kennen, das ist so ein stinknormales Kartenablagespiel eigentlich. Man muss halt Karten aus der Hand ablegen. Man darf halt bescheißen. Also man darf halt auf jegliche Art und Weise, wie man will, darf man halt, schummeln, so wie es halt im Namen auch drin ist. Man darf halt nur nicht so mehrere Karten auf einmal wegschummeln. Ich glaube, wenn man dann erwischt wird, muss man zugeben, dass man gerade die Karte weggeschummelt hat. Aber ansonsten kann man halt machen, wie man will und man muss sogar, weil es gibt halt Karten, die man nicht von sich aus also ganz normal ablegen kann, sondern die man wegschummeln muss. Und das ist halt das, was bei den Kindern halt so super abgegangen ist. Also ich habe das halt gespielt und ich habe halt einfach ganz dreist einfach Karten immer in meinen Schoß fallen lassen. Und das fanden die halt mega. Oder da gibt's halt auch so Aktionskarten, also diese Bestäubung, wo man halt einfach eine Karte auf einen anderen Mitspieler wirft. Und wenn die Mitspielerin dann halt von der Karte getroffen wird, dann muss sie halt neue Karten nachziehen und so. Und ich meine, man kann das auch mit Punkten spielen, haben wir nie gemacht. Wir haben halt immer so gespielt, bis halt die erste Person die Karten komplett abgelegt hat. Aber es ist halt bei denen abgegangen, ey. Ich schwör's dir, die wollten wirklich nichts anderes spielen als das. Also ich hab sogar Mario Kart mit denen gespielt und haben sie lieber Schummelummel gespielt.
Ja, cool. Ich habe das schon ganz lang auf meiner Want-to-Buy-Liste stehen. Und das steht ja auch in vielen Läden so rum. Einfach mal, weil ich schon öfter davon gehört habe, dass das so lustig sein soll. Ich konnte mir nur nie richtig vorstellen, ich habe mir die Regeln nie genau angeguckt, was das jetzt heißt, dass ich da schummeln darf. Aber du sagst, egal wie ich will, darf ich einfach irgendwie meine Karten loswerden. Wenn keiner merkt, dass ich die jetzt auf den Boden geworfen habe oder in meinen Ärmel verschwinden lasse, dann kriege ich so meine Karten los. Und man legt auch trotzdem gleichzeitig und nacheinander Karten ab.
Genau, wenn du quasi an der Reihe bist, dann musst du eine Karte ablegen und das ist halt so dieses ganz normale Ablegeprinzip wie von Uno, gell? Also so Farben und Symbole und so. Und es gibt aber, also was ich nicht gesagt habe, es gibt noch so einen Mechanismus. Also alle dürfen schummeln, bis auf einer. Der ist quasi der Wächterwurm. Und da musst du halt immer gucken. Ne, und
ah,
halt,
okay.
Genau. Und dann denkst du,
wer schummelt.
Ja, die kriege ich alle. Und dann hatten wir eine Runde. Und ich habe halt wirklich intensiv geguckt und so. Und dann hatte meine Freundin halt irgendwie nur noch eine Karte auf der Hand. Da dachte ich mir, what the fuck, wie ist denn das jetzt passiert? So.
Das klingt witzig. Okay, ich glaube, ich kaufe es mir jetzt. Nächstes Mal, wenn ich es irgendwo sehe.
Also ich habe ja noch mehr die Mogelmotte im Herzen. Also im Prinzip dasselbe Spielprinzip, auch dieselben beiden Brands dahinter, aber diesmal nicht Inka und Markus, sondern ihre Kinder, Emily und Lukas, die das damals als Kind sich haben einfallen lassen. Ja, und mir geht's genauso wie dir, André, ne? Also wenn ich in dieser Rolle des Auffassers bin, ich schaue überall hin und sobald ich hingucke, habe ich das Gefühl, ich verliere komplett die Kontrolle. Ich habe das Spiel mit einer befreundeten Familie gespielt und die Kinder hatten auch wahnsinnig Spaß dabei. Und es gibt noch heute die legendäre Geschichte, dass ich abends einen Anruf gekriegt habe von meiner Kollegin und Freundin Tine, die gesagt hat, weißt du, wo ich gerade noch eine Karte gefunden habe, als ich meinen BH ausgezogen habe. Also die Wege, diese Karten verschwinden zu lassen, sind wirklich unergründlich und es ist einfach eine Riesen-Gaudi. Ich muss allerdings sagen, nach 2-3 Runden habe ich dann aber auch die Schnauze voll, insbesondere wenn ich da diese Wächteraufgabe habe, weil ich habe das Gefühl, ich stehe wie der Ochs am Berg und alle rennen mich. Ja, aber Schummel, Hummel, Mogelmotte ist auf jeden Fall ein Spiel wert.
Also wer mal möchte, anfühlen möchte, wie Paranoia, so heißt es, genau, sich anfühlen, wer es mal nacherleben möchte, dem gönne ich tatsächlich eine Runde Mogelmotte oder Schummelhummel. Denn wenn du der Wächterwurm oder die Wächterwanze in der Mogelmotten-Variante bist, ich kann das vollkommen verstehen, du kriegst Paranoia. Wo sind die Karten jetzt alle hin? Also du bist dann wirklich, also BH ist dann noch ich sage nur Hosentaschen der Natur, das ist aber eine andere Geschichte. Gut. Fabian, was hast du denn gespielt?
Also ich war ja auf der BerlinCon letztens, da habe ich ganz viele Sachen gespielt. Aber über die will ich jetzt gar nicht so viel reden, weil über die habe ich schon geredet in meinem Podcast. Da kann man gerne auch reinhören, wenn man möchte. Aber ich habe jetzt gerade die Woche in Salzburg, habe ich ja auch viele Freunde, mit denen ich spiele. Und einer davon hatte einen Kickstarter schon vor einiger Zeit bekommen, den ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Und das haben wir jetzt getan, und zwar Wonderlands War. Das ist ein Spiel im Setting ist im Alice im Wunderland. Da ist gerade die Teeparty im Gange. Oder ist die nicht irgendwie immer im Gange? So genau kenne ich Alice im Wunderland gar nicht. Auf jeden Fall sind wir eine Figur aus Alice im Wunderland und machen dann so eine Mischung aus Area Majority und Backbuilding, kann man sagen. Ja, also es gibt zwei Phasen in dem Spiel. In der ersten laufen wir in so einem Rodell quasi und sammeln uns Aktionskarten ein, die uns dann verschiedene Teilaktionen bringen, aber vor allem lassen die uns unsere Einheiten in eine von fünf Gebieten entsenden, wo dann in der zweiten Phase immer Kämpfe stattfinden. Ja, also jeder schickt da in der ersten Phase quasi seine Leute irgendwo hin und dann wird in der zweiten Phase gekämpft. Das zweite, was die Karten eben noch machen, ist dir Chips zu bringen. Und das ist so ähnlich wie bei Quacksalber. Ja, also es gibt verschiedene Chips, die irgendwie dann verschiedene Aktionen haben, wenn wir sie ziehen. Und dieses Chips ziehen passiert eben beim Kämpfen. Wenn ein oder zwei oder mehrere Leute in einem Gebiet gemeinsam sind, dann kämpfen die gegeneinander und dazu zieht man immer gleichzeitig einen Chip, öffnet den und dann passieren Sachen. Ja, dann geht man auf so einer Stärkeleiste voran und wer dort als erst oder am Ende des Kampfs die größte Stärke hat, gewinnt ihn halt, beziehungsweise wenn man eine bestimmte Stärke als erster reicht, gewinnt man auch sofort und dafür bekommt man dann Siegpunkte. Und das ist im Prinzip jetzt so ganz knapp erklärt das Spiel. Kennt das denn einer von euch?
Oh ja, ich habe das wohl auch schon gespielt und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Wir haben es damals zu viert gespielt und mein erster Impuls war, das möchte ich unbedingt haben. Es war damals auch diese Kickstarter-Variante und ganz viele Miniaturen drin und sowas. Das ist nicht so sehr meins und ich habe mir allerdings gesagt, dass momentan nur auf Englisch verfügbar ist beim nächsten Besuch in den Niederlanden, dann kaufe ich mir das und habe das auch gemacht und es war 2021, 2022 und ich habe es seitdem und es steht noch unausgepackt tatsächlich bei mir im Regal und ich kann euch gar nicht sagen, warum ich es nicht mehr gespielt habe, vielleicht weil ich dann doch gemerkt habe, dass ich kein allzu großes Herz für diese Area-Majority-Phase habe. Vielleicht auch deswegen, weil ich einfach nie Leute gefunden habe, die es mit mir spielen würden. Zu zweit habe ich gar kein Interesse, es zu spielen, sondern ich glaube, da müsstest du schon zu dritt oder zu viert sein, damit es so richtig gut funktioniert. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte. Ich würde es dann auch extra auspöppeln und mitbringen mit meiner Standard-Retail-Version. Aber auf jeden Fall total schön und vorne drauf so ein violett gehaltenes Grinsekatzenmotiv. Und Alice in Wonderland ist ja eh ein Roman, der einen ganz großen Einfluss auch in der Brettspielwelt hinterlassen hat. Definitiv freue ich mich für dich, dass du es gespielt hast.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber je länger es gegangen ist, und es ging schon eine Weile, umso weniger Spaß hat es mir dann gemacht. Ich glaube aber, dass das auch ein Problem mit diesem speziellen, mit dieser speziellen Partie war, zum Großteil, aber mir sind zwei Sachen negativ aufgefallen. Das eine ist, dass relativ viel Downtime ist im Vergleich zu der, ich sag mal, Coolheit der Aktion, die man dann macht. Oft, also ich nehme halt die ganze Zeit in der einen Phase eine Karte, wenn ich dran bin. Das ist nicht besonders spektakulär. Und dann warte ich ziemlich lange, bis ich wieder dran bin, weil häufig Leute auch doch dann überlegen, welche Karte nehme ich jetzt, weil dieser Rundellmechanismus, da sind auch noch so ein paar Feinheiten zu beachten. Und dann der coolere Teil, der mehr Spaß macht, ist da halt das, wo man dann seine Chips endlich aus dem Beutel ziehen darf. Und da war es bei mir so, dass ich war halt hauptsächlich in zwei von diesen fünf Gebieten. Das heißt, ich war immer nur in zwei Kämpfen dran in dieser Runde. Das heißt, bei dreien habe ich wieder zugeguckt. Da darf man dann zwar noch auf den Gewinner wetten, aber das ist jetzt auch nicht das Allerspannendste. Und dann war ich in diesen zwei Gebieten aber so überlegen, dass ich immer ziemlich schnell gewonnen hatte. Weil man hat gewonnen, sobald die anderen keine Figuren mehr haben. Das heißt, mein Backbuilding, die geilen Kombos, die ich mir da rein gebackbildet habe, kamen nie zum Tragen, weil ich immer nur drei Chips rausgezogen habe und dann war der Kampf vorbei. Das heißt, ich habe in dieser ganzen Partie eigentlich fast nichts gemacht am Ende. Das hat natürlich daran gelegen, wie ich gespielt habe. Ich habe aber auch so gewonnen. Also irgendwie, ich weiß noch nicht so genau. Ich muss es noch 2-3 Mal spielen, um zu sehen, ob das öfter ein Problem ist oder ob es nur Pech war für die Erstpartie.
Zu dem Spiel habe ich tatsächlich so eine, also jetzt nicht eine interessante Geschichte, aber eine Geschichte. Ich glaube, das war vor 2 Jahren war das, glaube ich. Also nachdem das draußen war, gab es ja in, also vor allem im englischsprachigen Bereich, glaube ich, so ganz viel Hype da, also darüber. Also ich bin ja dann, also vorletztes Jahr, habe ich in Japan, also Urlaub gemacht über Silvester, und kurz davor hatte ich irgendwie so einen Impuls, habe ich mir gedacht, nee, komm, ich hol mir das, weil da gibt's ja diesen Kanal, also mit diesen 2 Australierinnen, der heißt Finca Fima. Und bei einer von denen war das halt auf Platz 1 und ich dachte mir, ja, Alice im Wunderland finde ich schon auch geil und so. Und so quacksalber kann ja sein, das ist ja schon auch nicht schlecht. Ach komm, ich hol mir das. Und jetzt habe ich tatsächlich auch, also häufiger irgendwie eher Negatives gehört, dass es halt sehr lange geht, dass die Downtime jetzt nicht so angenehm ist. Und halt dieses mit diesem aus dem Beutel ziehen ist, glaube ich, halt auch schwer, wenn du dir irgendwie so eine Synergie im Kopf hast und dann halt irgendwie das Zeug halt nicht richtig aus dem Beutel ziehst, dass es dann halt auch nicht so viel Spaß macht. Und deswegen ist es bei mir auch noch verpackt und ich überlege es jetzt auch zu verkaufen wieder, umgespielt.
Bei Quacksalber ist es ja so, dass man immer mehr Chips in den Beutel kriegt, aber dafür auch immer mehr Chips rauszieht. Ne? Und dann kommen die ganzen Kombos irgendwann. Und bei dem Spiel ist das halt nicht so. Du hast mehr Chips im Beutel, aber ziehst vielleicht trotzdem immer nur 3 oder 4 oder 5 raus. Und das ist irgendwie ein bisschen, weiß nicht, da geht das ganze Backbuilding-Prinzip nicht so richtig auf, finde ich. Aber Ersteindruck, ne? Also ich weiß, ich muss das noch ein paar Mal spielen.
Meine Geschichte mit dem Spiel ist schnell erzählt. Ich habe es gesehen, habe es bewundert, aber nie gespielt.
Dann habe ich noch was aus der Lameng. Ich werde euch jetzt meine Seele ausschütten. Ich hasse Jekyll vs. Hyde. Nicht, weil es nicht ein total geniales Zwei-Personen-Stichspiel ist. Nein, ich hasse es deswegen, weil ich es wieder im Urlaub 4-mal gegen meine Frau verloren habe. In 4 verschiedenen Pubs, zu 4 verschiedenen Gelegenheiten, an 4 verschiedenen Tischen. Ich kann es fast nicht gewinnen. Wir haben hier so einen Battle mit Jekyll vs. Hyde. Wir sind kurz vor unserer 100. Partie und es steht 63-34 für meine Frau. Und ich habe keinen Spaß mehr daran zu verlieren. Ich finde das Spiel total gut. Ich würde so gern gewinnen. Und ich gebe wirklich alles. Glaub mir, ich gebe alles in diesem Stichspiel. Aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Ja, mittlerweile sind unsere Karten so speckig, dass ihr mir jetzt bitte Tipps geben könnt. Nicht ihr drei, sondern ihr alle da draußen. Wie geht ihr mit Kartenspielen um, die besonders abgeranzt sind, wo man die Karten schon gar nicht mehr richtig mischen kann? Bitte sagt nicht, ihr schmeißt das Spiel weg. Bitte sagt nicht, ihr sleeved, sondern was sind eure Geheimtricks? Ich habe mal gehört, es gibt die Möglichkeit, die Karten in einen Kunststoffbeutel zu machen. In dem Kunststoffbeutel sollte Mehl sein. Dann wird dann ordentlich geschüttelt, das Mehl wieder weggeblasen, 3-mal nackig drumherum getanzt. Und danach sollen die Karten wieder funktionieren. Ich habe das bisher nur mit dem nackig Tanzen ausprobiert, noch nicht mit dem Mehl. Aber was sind eure Tipps und Tricks, um solche Karten nochmal hinzukriegen, denn ich bin mir ganz sicher, ich werde mir kein neues mehr kaufen. Ich werde das spielen, solange bis es irgendwann auseinanderfällt und dann nie wieder ein neues Spiel kaufen, auf dem Jekyll vs. Hyde draufsteht.
Ja, da würde ich gerade auf den Zug noch aufspringen. Hier soll es nämlich nächste Woche regnen. Vielleicht habt ihr da auch noch ein paar schlaue Tipps, aber bitte sagt nicht Regenschirm und auch nicht Regenjacke, sondern auch irgendwie sowas anderes mit Mehl oder so vielleicht. Nicht die obvious einfachen Lösungen, die normale Leute machen.
Fabian, ich stelle mir gerade vor, wie du in Mehl eingestäubt jetzt nackig rausgehst in den Regen. War es das, wo du hin wolltest, ja?
Ich meine, sleeven oder neues Spiel kaufen ist halt, ich glaube nicht, dass es viel sinnvollere Lösungen gibt. Aber vielleicht kommt ja jemand und hat das große Zaubermittel.
Es Lass gibt mich gerne tatsächlich überzeugen. Eine kleine Interimslösung auf jeden Fall. Es gab früher in Wirtschaften und Gaststätten und so weiter, Kneipen, so Kartenpressen. Da hat man einfach, also die wurden ja auch.
Da hat man den Schweiß wieder rausgepresst.
Ja. Wenn du es so sagst, klingt das auf sehr vielen Ebenen sehr falsch. Aber wahrscheinlich wird es auch so sein. Nein, das sind dann einfach, du hast so einen Schraubstock und dann legst du die Karten zwischen 2 Holzdinger. Und dann kannst du es pressen. Und dann, ob der Schweiß da rausgepresst wird, es geht auch darum, dass wir da gerade werden und so. Also, Olli, ich habe so ein Ding hier. Ich kann es dir gerne mal mitbringen.
Das Problem ist ja, in meinen Karten steckt ja kein Schweiß, sondern meine Tränen. Also es müssen die Tränen rausgepresst werden.
Sorry, ich habe nur für Schweiß. Das ist nicht so einfach.
Nur eine Schweißpresse.
Ja.
Jekyll vs. Hyde, ein wirklich cooles Zwei-Personen-Kartenspiel mit drei Farben, mit Zauberntränken und Sonderfähigkeiten. Solltet ihr auf jeden Fall mal spielen. Es gibt ganz viele Leute, die finden es toll, so wie meine Frau und ich. Es gibt übrigens auch Leute, die sagen, damit können sie gar nichts anfangen. Findet eure eigene Meinung. Ja, das war's aus der Lameng. Wollen wir tatsächlich über Spiele des Jahres sprechen? Dann sollten wir noch herausfinden, wer beginnt. Und da wir uns mittlerweile auch so mit unserer alles außer Toplisten-Playlist etabliert haben und die für uns immer bedeutsamer wird und ihr hoffentlich auch viel Spaß habt und Musik immer eine größere Rolle auch in diesem Podcast spielt, möchte ich heute, dass jemand von uns beginnt, der am längsten Unterricht für ein Musikinstrument hatte. Ich schiele da schon einmal rüber an den Musiker unter uns, aber lasst mich natürlich auch von euch überraschen. Ich fange selbst an. Ich habe 0 Tage Musikunterricht gehabt. Ich bin vollkommen unfähig, ein Musikinstrument zu spielen, außer die Schenkeltrommel. Das war's.
Ich habe insgesamt 3 Instrumente mit Unterricht gelernt und das längste davon ist Klavier. Das waren 13 Jahre. Ich kann aber trotzdem nichts.
Ich habe in meinem 8. bis zum 9. Lebensjahr aus Versehen ein paar Mal Keyboard gespielt und war mal Drummer in einer Band, allerdings das ohne Unterricht.
Was, eine Punkband?
Eine Metalband, ja. Überraschung.
Mir hat mein Cousin mal auf der E-Gitarre gezeigt, wie man den Titelsong von Pepper Ann spielt.
Ja, das ist es. Er hat den Job.
Dann wäre die Reihenfolge: Fabian beginnt, dann JD und ich und dann André.
Ja, ich wollte eigentlich nicht anfangen. Ich habe mir nämlich mehrere Spiele notiert und wollte dann warten, ob welche davon genannt werden von euch. Quasi, dann wären die ja schon unter gewesen. Gut, jetzt geht's euch vielleicht so. Ich habe ein Spiel des Jahres und ein Kennerspiel des Jahres. Mit was soll ich denn anfangen?
Ja, du entscheidest ganz frei.
Dann fange ich an mit einem Spiel des Jahres. Und zwar einem zum Spiel des Jahres nominierten Spiel. Ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, wann das überhaupt war. Moment, ich habe es mir eigentlich extra aufgemacht. Aber diese Seite ist wieder hochgesprungen. Hier, 2020, noch gar nicht lange her. Weiß jemand aus dem Kopf, was 2020 Spiel des Jahres wurde?
Pictures.
Das ist richtig. Ich fand beide anderen Spiele, oder finde jetzt vor allem im Nachhinein, beide anderen Spiele auf der nominierten Liste, also die hätte ich lieber als Spiel des Jahres gehabt. Ich finde Pictures in Ordnung. Ich hatte das auch selber, hab's aber irgendwann verkauft, weil hat sich so totgespielt bei uns irgendwie. Die beiden anderen Nominierten waren My City und Nova Luna. Nova Luna spiele ich auch sehr gerne, aber heute möchte ich über My City sprechen. Das ist ein Spiel von Rainer Knizia, erschienen im Kosmos Verlag, und es ist ein Legacy-Spiel. Das wäre also die Chance gewesen, schon, oder was heißt schon, es war bisher noch kein Legacy-Spiel Preisträger, wäre damals die Chance gewesen, auf Familienspielniveau ein Legacy-Spiel auszuzeichnen. Und das hätte mir sehr gefallen und außerdem finde ich My City einfach wirklich genial. Ich habe es selbst 4-mal durchgespielt, 3-mal in echt und 1-mal online. Und also ehrlich gesagt, jetzt wo ich mir die Gedanken gemacht habe, welches Spiel ich auswählen soll, und My City ist mir über den Weg gelaufen, habe ich gedacht, eigentlich könnte ich das auch nochmal kaufen. Weil es trifft halt genau meinen Geschmack. Es ist ein Plättchenlegespiel mit so Tetris-Teilen. Also es gibt jetzt auch einen Nachfolger, der ist mit so Doppelhexecken, der heißt dann My Island. My City funktioniert aber mit diesen klassischen, ne, mit dem L und diesem typischen Tetris-Teil da und das, wie die alle heißen, weiß ich nicht, aber jedenfalls muss man die halt schlau zusammenpuzzeln und dann kommen eben von Spiel zu Spiel neue Regeln dazu, manchmal neue Teilchen, dann fallen auch wieder Regeln weg, das heißt, es bleibt immer auf einem relativ ähnlichen Schwierigkeitsniveau, es wird nicht komplexer, es kommen andere Sachen dazu, aber dafür fallen andere weg. Insgesamt sind es 24 Partien und man könnte eigentlich sagen, es ist das gleiche Spielprinzip, aber dann 24 Versionen desselben Spiels ungefähr. Und genau, man klebt auch Sachen auf seinen Spielplan, das heißt, jeder hat irgendwie dann ein individuell beklebtes Spielbrett, es gibt auch einen schönen Catch-up-Mechanismus, also es bleibt bis zum Schluss eigentlich immer spannend, vor allem, wenn man es mit vielen Leuten spielt, also ich finde es eigentlich in Vollbesetzung zu viert am coolsten, zu zweit funktioniert es aber auch gut, habe ich auch gemacht. Und ja, also ich meine, es ist ein Legacy-Spiel und ich habe es 3-mal gespielt, das zeigt auch, dass es gut wiederspielbar ist, weil es hat jetzt nicht irgendwie eine Story oder so, es hat schon eine Story, aber die ist relativ egal, sondern es geht einfach darum, in 24 Versionen desselben Spiels im Schnitt am Ende am besten gewesen zu sein, so könnte man es sagen. Ihr kennt wahrscheinlich auch My City, zumindest einige von euch, schätze ich mal. wie gefällt euch das denn so?
Also ich habe es nicht gespielt, weil ich bin nicht so der Legacy-Typ, leider. Also mit einigen wenigen Ausnahmen. Das hat mich leider deswegen nicht so gehuckt.
Magst du denn Plättchen-Spiele?
Plättchen-Legespiele spiele ich tatsächlich so total
gerne. Dann probier's mal. Also das ist nämlich wirklich cool. Ich würde es
für dich gerne tun.
Man kann es auch auf Boardgame Arena spielen. Also dann muss man auch nicht irgendwie ein Spiel kaufen und wegwerfen, falls es einem nicht gefällt, sondern kannst du einfach mal antesten.
Ich habe das mal verschenkt. Also an die Mutter meiner Freundin, also zu ihrem Geburtstag. Aber selbst habe ich nie gespielt. Ich mag auch so diese Plättchenlegespiele jetzt nicht so gern. Ich habe halt auch häufig so das Gefühl bei diesen Plättchenlegespielen, also jetzt in letzter Zeit vor allem, jetzt auch bei der letzten Spiel des Jahreswahl hat sich das ja irgendwie so herauskristallisiert. Ich habe halt häufig so das Gefühl, dass das in vielerlei Hinsicht so der kleinste gemeinsame Nenner, also spielmechanisch ist, und dass da halt so viele, also Spiele aus diesem, in diesem Genre herauskommen.
Ja, dann wäre es auch wahrscheinlich kein guter Kauf für dich. Das stimmt, da ist es dann schwierig, irgendwann die Spreu vom Weizen zu trennen sozusagen. Aber My City ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was das Gute ist bei Spreu und Weizen, aber auf jeden Fall der Weizen? Gute Teil. Ich nehme mal an Weizen, ja. My City ist das Weizen.
Ja, also da gibt es ja auch viele von denen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, dadurch, dass es halt einfach so, dass man dann so überladen wird von den Spielen, habe ich mich da jetzt nicht so dafür interessiert.
Ja, My City ist ein gutes Beispiel dafür, dass ich manchmal nicht verstehe, welche Spiele dann tatsächlich prämiert werden und welche nicht. Für mich war My City 2020 der knallharte Titelkandidat und nichts war damals für mich heißer als My City zu spielen. Ich weiß noch, es waren diese 8 Umschläge. In jedem Umschlag sind 3 Szenarien drin. Ich weiß noch, dass ich Szenario nach Szenario spielen wollte und meine Frau nach 5, 6 Partien irgendwann entnervt gesagt hat, oh nee, komm, lass uns für heute aufhören. Sie fand es tatsächlich nicht so gut. Mir hat es alles gegeben, was ich mochte. Fabian, für mich dir da total nah. Das Plättchenlegen, das Tetris-Puzzeln, die Idee, dass ich verschiedene Teile anschließen kann, den Brunnen umbauen kann, dass sich dann die Szenarien ändern, dass dann die Kirchen dazukommen, neue Teile, die dann später wieder rausfliegen. Ich fand sogar die Story, die da erzählt wurde, ist ja so die Geschichte einer Industrialisierung einer Stadt, sehr spannend, also hat mich wirklich angetan und ich habe das mit sehr viel Leidenschaft gespielt. Ich habe dann auch das My City Roll and Ride gespielt, das fand ich ein bisschen kleinteilig zum Einzeichnen, hat allerdings wahnsinnig viel Freude, das dann in so einem Solo-Modus für mich zu spielen und damit bin ich dann, ich glaube, das war sogar letztes Jahr in den Sommerferien einfach gut immer morgens aufgewacht und dann Tasse Kaffee. Also My City und ich, wir sind gute Freunde. Und ich habe es dann damals, nachdem wir es gespielt haben, an Johannes weiter verschenkt. Denn es gab so diese Information, dass man, wenn man es zu zweit gespielt hat, dass das dann nochmal 2 andere spielen können. Ich kann das bis heute noch nicht nachvollziehen, ob das da tatsächlich so ist, ob dann die Aufkleber reichen. Wenn das tatsächlich so ist, dann fände ich das eine riesengroße Serviceleistung von Cosmos, dass sie das damals so konzipiert haben. Nee, My City finde ich ein tolles Spiel, immer noch. Könnte ich auch jederzeit jetzt nochmal eine neue Kampagne anfangen.
Ja, das Roll and Ride habe ich auch gespielt. Finde ich auch cool. Ist natürlich ein bisschen anders, weil, also der ist halt mehr Glück dabei, ne? Weil bei My City ist es ja so, dass du, es gibt ein Set an Teilen und alle Teile werden gezogen. Und du weißt dann irgendwann, welche Teile quasi fehlen noch, was kommt noch und so. Und bei den Würfeln, das ist ja auch so geschickt gemacht, dass 2 Würfel gemeinsam das Teil geben, das man legen muss quasi, ne? Also wir geben so eine Tetris-Form. Auch ganz cool. Und den Nachfolger, My Island, fand ich auch okay, aber ist meiner Ansicht nach nicht an My City rangekommen.
Geht mir genauso.
Das ist ja dieses Sticky-Deasy-Prinzip, gell? Das damit der auf dem das Spiel basiert, dass halt einer die Plättchen zieht und dann beide die verbauen.
Das Plättchen ist eigentlich ein Flip.
In Flip und Bau hin.
Also es gibt einen Kartenstapel mit allen Plättchen drauf und dann wird immer eine Karte aufgedeckt und alle müssen dann dieses Plättchen legen, genau.
Ja, das war My City 2020 auf der nominierten Liste. Fabians Vorschlag für das Spiel des Jahres, das ihm am Herz hängt. Bleiben wir doch beim Spiel des Jahres in unserer Reihenfolge, JD. Wärst du denn dran?
Ich hätte noch ein Lied.
Oh ja.
Ja. Und zwar Rebuild the City von Starship.
Genau, ja. Great Minds Think Alike. Sau gut.
Captain Obvious hat angerufen. Ja, okay. Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, denn ich konnte nicht ohne Grund sagen, dass Pictures Spiel des Jahres 2020 ist.
Aha.
Ich liebe dieses Spiel. Pictures einfach. Also ich mag ja Kommunikationsspiele sowieso sehr, sehr gerne. Und Kommunikationsspiele, wo man kreativ sein muss, noch viel gerne. Und Kommunikationsspiele, wo man kreativ sein muss und auf unterschiedliche Weisen kreativ sein muss, noch am allergernsten. So, alle Germanisten und Deutschlehrer werden wahrscheinlich jetzt abschalten. Alle anderen können wir dazuhören. Ja, Pictures ist der Gewinner des Jahres 2020. Kommt aus dem PD-Verlag, ist von den Autoren, die heißen Daniela und Christian Stör. Und wir haben bei Pictures ein Kartenraster mit Fotos. Und dieses Raster ist 4x4 Fotos groß. Und da sind verschiedene Szenarien drauf. Da ist mal eine Blume von oben. Da ist mal ein Schild mit einem Naturschutzgebiet. Da ist mal irgendeine Szene irgendwo auf Mallorca. Da ist mal ein Strand. Da ist mal, also unterschiedlich. Es könnten tatsächlich irgendwelche Urlaubsbilder auch sein. Und ich glaube, das sind auch tatsächlich Urlaubsbilder, habe ich mal gelesen, die das Ehepaar Stör dann auch in dieses Spiel haben einfließen lassen. Ich habe gleich noch einen witzigen Funfact für euch. Einige von euch werden mit den Ohren schlackern, aber ja, wenn das jetzt mal kein Cliffhanger ist. Wir haben, also idealerweise spielt man das zu fünft, weil wir haben fünf unterschiedliche Materialien, mit denen wir jetzt, also erstmal müssen wir uns ein Bild per Chip, wird uns ein Bild quasi zugelost. Und wenn ich D1 habe, wir erinnern uns, 4x4. Wenn ich D1 habe und da ein Strand drauf ist, muss ich jetzt mit dem Material, das ich habe, diesen Strand quasi nachbilden. So, und Material sind zum Beispiel Stöcker und Steine. Material kann sein zwei Schnürbänder unterschiedlicher Länge oder Klötze oder Karten mit unterschiedlichen Symbolen drauf oder, mein ganz persönliches Highlight, du hast so ein kleines... so einen kleinen Rahmen und da kannst du so bunte Steine reinsetzen, unterschiedlicher Farben und dann musst du das quasi anhand der Farben erkennen. So, und das machen wir so lange, bis jeder mal dran war, meine ich. Und dann immer, wenn du was erraten hast, also jeder legt was, alle gucken, alles da, ist es vielleicht das? Jo, ist es okay, kriegst du einen Punkt. Und wenn deins erraten wird, kriegst du, meine ich, auch einen Punkt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Ist so simpel wie einfach. Und wir hatten da schon echt schöne Stunden mit diesem Spiel. Und ein kleiner Funfact. Jetzt kommt er, gut aufpassen. Es ist ein Kutter, ich komme ja aus einem Fischerdorf, und es ist ein Kutter von einem befreundeten Fischer mit da drauf. Und zwar von Willi Jacobs, der diesen Podcast niemals hören wird. Aber ich grüße ihn an dieser Stelle recht herzlich. Also wenn ihr diesen Kutter mal seht, das ist dieser braune Kutter, wo NIU 229 draufsteht. NIU steht für Neuherlinger Siel. So, und 229 ist das 229. Boot der Flotte. So viel haben wir die Bildungslücke auch geschlossen. Wunderbar. Ja, und das hat mich auch zu dem Lied verleiten lassen. Ich habe lange nach einem Lied mit Pictures gesucht oder Imagine oder Image oder Foto, habe keins gefunden und habe dann gedacht, na, warte, Willis Kutter ist ja da. Und ich nehme dann einfach Boatsman von Mono Inc., einer wunderbaren Gothic-Ballade und ja, schließe hiermit mit Pictures aus dem Jahre 2020 mein Plädoyer. Ja, wer hat es von euch gespielt? Also ich weiß schon, Fabi. Entschuldig, ja? Okay, sorry.
Ja, also ich habe es gespielt und ich habe ja auch schon gesagt, mir hat es gefallen, auch wenn mir die anderen beiden, dem ja die nominiert waren, besser gefallen haben. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich das eigentlich immer nur zu fünft gespielt habe. Ich glaube, bis fünf kann man spielen, ne? Auf jeden Fall in Vollbesetzung. Das ist, glaube ich, auch die richtige Besetzung, um es zu spielen. Aber, also mir hat irgendwann wirklich der Kopf geraucht immer. So meine Kreativbatterie war dann ziemlich schnell leer, weil nicht das Ding zu bauen, das ist einfach, aber dann immer bei vier Leuten versuchen rauszufinden, welches Bild die jetzt meinen und dann teilweise noch auf dem Kopf und so, da bin ich eh nicht so gut drin, Bilder im Kopf rumzudrehen und so und das hat mich einfach sehr angestrengt immer. Das heißt, das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun gehabt, sondern einfach mit meinen mangelnden räumlichen Vorstellungsvermögensfähigkeiten und so, weil grundsätzlich die Spiele sind natürlich toll, vor allem auch, dass da einfach halt Kieselsteine drin sind. Das Weltspiel hat schon Kieselsteine. So, das ist irgendwie geil. Gut, aber ist da auch ein Schnürsenkel drin?
Okay, du hast mich. Okay, du hast mich. Ja, sorry, mein Fehler.
Ich habe tatsächlich aus dem Jahr habe ich nur Nova Luna zu Hause gespielt. Von daher. Aber ich finde es spannend, weil dein Spiel, das du heute aus der Salamang mitgebracht hast, ist ja auch so ein bisschen so ähnlich, gell, wie Pictures. Hat ja auch so ein bisschen kreatives. So ein bisschen Expression, ne? Sie sich so ein bisschen, ja,
genau,
kreativ ausleben und so. Aber ich hab's nie gespielt.
Olli, wie sieht's bei dir aus?
Ja, Ich spiele dann doch lieber Jekyll vs. Hyde mit meiner Frau als Pictures. Ich fände das so dröge und öde. Schatz, guck mal, ich habe 2 Stöckchen mitgebracht und ich habe noch einen kaputten Schnürsenkel von den Kindern. Komm, wir machen ein Spiel draus. Boah, nee, das, also damit kann ich wirklich gar nichts anfangen. Ich habe allerdings noch sehr gut das Interview mit den beiden Stürs, als es dann klar war, dass sie gewonnen haben. Das war, glaube ich, irgendwie... Also, die haben gar nicht damit gerechnet. Also, ich glaube, die hatten auch bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nichts mit Spielen am Hut und plötzlich haben sie das Spiel des Jahres gewonnen und waren so liebenswert aus dem Häuschen und haben sich so unverhohlen, echt authentisch gefreut. Das wiederum hat mich sehr beeindruckt, das hat mich auch berührt. Aber ihr Spiel finde ich total öde. Nee, das mag ich gar nicht. Also, wenn wir nachher über Jacques Wiesel reden, fangt bitte nicht an mit Pictures.
Ich muss sagen, mich hat es damals für den PD-Verlag mega gefreut, weil die hatten ja, also die haben ja Concordia gemacht und das finde ich ja, also das ist ein Megaspiel. Und dass sie dann das Spiel des Jahres gewonnen haben, hat mich voll für die voll gefreut, weil halt so ein kleiner Verlag ist und ich glaube, denen tut es halt nochmal, also auf die hat es halt nochmal einen viel größeren Impact als halt zum Kosmos, wenn es halt schon den 20.000. Spiel des Jahres gewinnt. Und das hat mich gefreut für die.
Dann mach doch gerade weiter, André, mit deinem Spiel des Jahres, das du gerne vorstellen möchtest.
Mein Spiel des Jahres ist ein kleines Kartenspiel. Man hat natürlich nicht gewonnen. Ich versuch's euch mal, also vielleicht, ihr kennt es sicher. Aber kennt ihr das Spiel Krass kariert? Das war mal so ein Amigo-Spiel und das fand ich immer mega. Das war so mein Lieblingskartenspiel. Das habe ich mit einem Kumpel damals, also mit ein paar Freunden halt rauf und runter gespielt. Und dann ist er eines Tages mal gekommen und hat gemeint, er hat jetzt so ein upgradetes Krass kariert. So ein besseres Krass kariert. Ein Krass kariert mit so einem richtig krassen Thema. Mit dem Zirkus. Also ich rede von Scout und ich finde Scout einfach mega. Also ich habe mir da auch damals tatsächlich die Version in Japan gekauft. Das fand ich so witzig, da waren sogar in Japan hatten die diese Spiel des Jahres Purple Sticker drauf. Und ich finde das einfach mega. Ich finde halt auch dieses Prinzip und dieses, also was mir bei Krass kariert halt damals nicht so gefallen hat, ist, du konntest dir zwar mit dem Ausspielen der Karten, konntest du dir irgendwie deine Hand so zusammenbauen, aber wenn du es halt nicht ausspielen kannst, musstest du halt mehr aufheben und dann konntest du ja nicht mehr so viel machen. Und bei Scout finde ich halt, das ist halt so geil, dass du dich auch aktiv dafür entscheiden kannst, selbst wenn du drüber gehen kannst, die halt dann deine Hand zusammenzubauen oder dass du halt wirklich sagst, Alter, ich mache jetzt so eine krasse Hand, dass dann niemand mehr drüber kommt und dann schieße ich die alle ab. Und ich finde das einfach, also ich habe das auch mit meiner Mutter gespielt und das fand ich, also weiß ich so von den Kartenspielen finde ich, ist das so das Nonplusultra, braucht's nichts mehr. Und halt auch, dass man halt so Punkte, das mit den Punkten, dass wenn man eine gute Hand rauslegt und halt viele Leute nicht drüber kommen, dass man auch Punkte dafür bekommt und so. Und dass man auch diesen Mechanismus hat, dass man einmal im Spiel quasi eine Karte aufnehmen kann und dann so eine richtig krasse Kombo rausballern. Und das finde ich einfach, weiß nicht. Also ich finde Scout für so kleine Kartenspiele geht's, glaube ich, gar nicht besser.
Ja.
Ja, das ist eine gewagte These, ob es gar nicht besser geht. Scout ist das Spiel, das ich mir von der Spiel 2022 mitgebracht habe und alle auf der Spiel haben gesagt, boah, Megaspiel, Megaspiel, Megaspiel. Und ich habe es mit nach Hause gebracht, wir haben sofort zu zweit gespielt. Das war das erste Spiel, das ich ausgepackt habe und ich fand, gelinde gesagt, vollkommen unspektakulär. Also Scout zu zweit war langweilig. Dann haben wir Scout zu dritt gespielt und danach haben wir es zu viert gespielt und da fand ich es immer noch. Also es hat mich nicht erreicht. Und um es kurz und gut zu machen, ich habe dann mit Scout gebrochen und habe gesagt, nö, das mag ich nicht. Und ich habe es dann JD mitgegeben, als er mich besucht hat und hat es mir mitgegeben für den Flohmarkt. Und dort wurde es dann vertickt. Mittlerweile allerdings habe ich mich dann tatsächlich neu in Scout verliebt, weil ich tatsächlich, André, die Qualitäten erkannt habe, die du auch beschrieben hast. Es ist total spannend, wie ich spiele und wie ich mich vorbereite auf das große Final. Jedoch möchte ich allen Menschen, die sagen, dass sie da so ein krasses Thema drin entdecken und wie toll das ist, dass sie hier Artisten ausspielen, sagen, nein, das hat sich mir niemals erschlossen. Aber Scout ist ein gutes Spiel und an dieser Stelle bekenne ich mich dazu, dass ich es mag.
Nee, das habe ich einfach nur so als Schwachsinn gesagt, so ein bisschen, also natürlich ist da kein Thema drin. Also ich habe erst in dem Podcast gehört, dass da Namen unten draufstehen. So, von daher.
Genau, aber es gibt andere Podcasts, die haben das sehr hervorgehoben, dass da ein tolles Thema draufsteckt.
Ja, wenn es nur Zahlen und Farben wäre, wäre es auch langweiliger. Ich finde das eigentlich cool, wenn man sich die Mühe macht, wenigstens noch was drauf zu pinseln. Also ich meine, My City könnte auch ohne Stadtthema funktionieren zum Beispiel. Ist aber schöner, wenn es irgendwie noch ein Stadtthema hat. Und bei Scout, ja, dass das nicht durchkommt und man spielt Shows aus. Also so, ich meine, das ist jetzt nachher so eine, könnte alles sein, aber ich finde das auch sweet irgendwie. Und Oink Games, das hat ja immer so schrille, bunte Packungen, da passt das auch gut dazu. Und ja, ich finde Scout übrigens auch prima. Also ich habe es jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt gehabt. Wir haben es ganz viel gespielt damals. Und dann war ich auf der BerlinCon, ja, jetzt letztens, und da haben wir abends noch auf der Terrasse gesessen, die Daphne und ich, und wollten noch eins unserer neu gekauften Spiele spielen. Und da hat dann so ein Mann vom Nebentisch die ganze Zeit so interessiert rübergeguckt, und da haben wir gefragt, hey, willst du mitspielen? Das war der liebe Florian, schöne Grüße, falls er uns auch hier zuhört. Der hat dann danach noch gesagt, also habt ihr noch Lust auf eine Runde Scout? Und dann haben wir nochmal eine Runde Scout gespielt, und ich habe nochmal richtig Bock auf dieses Spiel gekriegt, weil es wirklich einfach alles, also ich brauch's ja nicht zu wiederholen, du hast das alles schon gesagt, warum Scout so toll ist. Ich finde übrigens, es spielt sich sehr unterschiedlich in verschiedenen Gruppengrößen. Mein Lieblingsding ist tatsächlich der Mittelweg, 4, weil dann beide Strategien, also sowohl eine tolle Show zusammen basteln und hoffen, dass man die noch ausspielen kann, als auch, ich versuche lieber schnell meine Karten loszuwerden, bevor die anderen ihre tolle Show spielen, gebalanced ist einigermaßen. Bei 3 und 5 hat jeweils das eine einen Vorteil, finde ich. Also bei 3 ist es leichter, eine tolle Show zu spielen, weil nicht so viele Leute wegscouten können quasi dann. Und bei 5 ist es leichter, seine Karten schnell loszuwerden, wo man auch weniger Karten hat.
Ja, das war bei uns mal, also das ist tatsächlich, das hat sich so bei mir auch so entwickelt. Ne? Ganz am Anfang war es halt immer so dieses, naja, ich nehme auch oder da leg halt ab. Und dann haben wir es mal mit so einem richtigen Pokerspieler gespielt und der hat dann wirklich auch angefangen, sich so die krasse Hand zusammenzubauen und das halt auf einmal ausgespielt und so. Und das finde ich halt auch so cool, dass halt irgendwie, dass man bei so einem kleinen Kartenspiel, ich meine, jetzt nicht viele Entscheidungen hat, aber die, also quasi wirklich aktiv entscheidet, was man halt machen will. Es gibt halt so Spiele, so ganz einfache Spiele, wo einem quasi so eine Entscheidungsstärke vorgegaukelt wird. Aber so wirklich entscheiden kann man sich nicht. Also es gibt halt häufig so dieses obvious Ding. Das finde ich halt auch bei Scouts halt so geil.
Also ich habe Scout seinerzeit auch gespielt und es war riesig gehypt und ich konnte diesen Hype nur sehr bedingt nachvollziehen. Also zu zweit, Olli, bin ich vollkommen bei dir, ist das eine absolute Gurke. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist so dröge und so ein, und wir haben das damals mit Markus von Kaffee der Generation, der auch für Kaffee liebe Grüße an dieser Stelle schreibt, und haben es gespielt, einmal zu zweit, zu dritt und zu viert. Und zu viert war es okay. So, aber ich höre jetzt, muss dem Spiel wohl nochmal eine neue Chance geben. Weil da fanden wir es alle nicht so super.
Ja, kann auch sein, dass man da ein paar Partien braucht, um reinzukommen, wie André gerade gesagt hat. Man lernt so die Feinheiten erst so mit der Zeit kennen, dass man da auch, da ist schon viel Taktik drin. Also vor allem dieses Scout-and-Show-Element, das bringt halt wirklich Würze rein. Wann man das einsetzt, das kann wirklich den entscheidenden Unterschied machen.
Und man wird halt echt dafür belohnt, wenn man gut spielt. Was halt bei so kleineren, also ich denke halt immer so an Lama, das ist halt irgendwie, also nichts gegen Lama oder so, aber da habe ich halt häufig das Gefühl, naja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als ob mein Skill da irgendwas ändern kann. Und bei Scout habe ich echt so das Gefühl, dass das...
Ja, Scout hat Entscheidungen, die das dein eigenes Spiel verändern, definitiv.
Genau, bei Lama wirst du ja gespielt. Das ist ja einfach ein reines Glücksspiel.
Ja, das waren unsere Familienspiele. Kommen wir nun ein Anspruchsniveau höher und machen weiter mit den Kennerspielen. Und Fabian, dann wirst du nochmal dran.
Okay, bei den Kennerspielen, da gibt's viele wirklich, die über die ich gern gesprochen hätte. Kann ja am Schluss vielleicht noch ein paar ehrenwerte Nennungen droppen, falls ihr das nicht noch macht. Aber das, für das ich mich jetzt entschieden habe, da habe ich ganz lange immer gesagt, das hätte auf jeden Fall Spiel des Jahres werden sollen, weil es nämlich eine Sache geleistet hätte, die aber jetzt, also Kennerspiel des Jahres werden sollen, die aber dieses Jahr jetzt endlich durch das Spiel des Jahres erledigt wurde, nämlich endlich mal ein Zweierspiel auszuzeichnen, um auch dieser berühmten breiten Masse, der Oma, die an Weihnachten ihrem Enkel ein Spiel kaufen geht, der Familie, die mal einmal im Jahr sich ein Spiel holt und so weiter, auch zu zeigen, dass man auch zu zweit coole Spiele spielen kann, die auch genau dafür designt sind, so ein Duell aufzubauen. Und da gab es 2012 ein Spiel, das einzige bisher von Andreas Steiger, auch bei Cosmos erschienen, nämlich Tagi. Und ich liebe Tagi einfach. Das ist so eine geile Idee. Es gibt manchmal so Spiele, da lese ich die Regeln und denke mir schon währenddessen, Alter, wie geil ist das denn? Ich kann es kaum erwarten, bis das jetzt gleich losgeht. Und so war das bei Tagi auch. Für alle, die es nicht kennen, bei Tagi haben wir ein Raster an Karten ausliegen. Ist quasi zweigeteilt. Wir haben erstmal einen Rahmen aus so Aktionskarten. Die sind immer gleich. Die sind auch von 1 bis 16 durchnummeriert, glaube ich. Und dann legt man da so ein Quadrat und in die Mitte kommt ein 3x3 Raster aus zufälligen Warenkarten und Stammeskarten. Zwei Typen. Und wenn das Spiel dann losgeht, dann setzen wir Arbeiter ein. Und zwar auf diesen 16 Randfeldern. Wir haben drei Arbeiter und die setzen wir eben auf die Randfelder, dass danach zwei Schnittpunkte entstehen in der Mitte, wo diese Waren und Stammeskarten liegen. Das ist jetzt schwierig zu erklären im Podcast, aber sagen wir mal, ich setze links auf den Rand einen Arbeiter und dann setze ich oben irgendwo auf eine Karte ein und unten noch irgendwo auf eine Karte. Und wenn man jetzt Striche von diesen Arbeitern übers Feld ziehen würde, dann würden die sich an zwei Punkten kreuzen. Und auf diesen zwei Punkten darf ich dann eben Aktionen auch ausführen. Also erstmal auf die Karten am Rand, wo ich setze, da sind verschiedene Aktionen drauf, die ich machen darf. Und eben diese zwei Karten in der Mitte darf ich dann benutzen. Da gibt es entweder Waren, also Ressourcen für mich, oder Stammeskarten, die sammle ich, um am Ende mit Z-Collection möglichst gute Punkte zu machen. Das Besondere an dem Spiel ist jetzt, dass wir eben zu zweit spielen und uns gegenseitig ganz schön in die Quere kommen können. Weil häufig ist es so, ich setze meinen Arbeiter irgendwo hin und der andere weiß genau, ich weiß genau, welche Karte du in der Mitte willst und platziert sich dann aber natürlich so, dass ich keinen Schnittpunkt mehr herstellen kann mit der Karte, auf die ich es offensichtlich abgesehen habe. Das heißt, man hat so eine geile Interaktion da drin, die so weit über andere Worker-Placer hinausgeht, wo man sich einfach nur einen Worker-Platz wegnehmen kann, weil hier kannst du die Worker-Plätze und potenzielle andere Worker-Plätze auch noch wegnehmen. Und ja, das finde ich einfach saugenial. Das dauert irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde. Das Spiel ist in so einer schönen kleinen Box, kann man also auch gut mitnehmen. Und hätte ruhig 2012 auch Kennerspiel des Jahres werden können. Auch wenn Village, der eigentliche Gewinner, auch ziemlich cool ist. Also, aber es war auf jeden Fall eine verpasste Chance für das Genre der Zweispielerspiele. Wie ist denn eure Meinung zu Tagi?
Als ich nach München gezogen bin, habe ich ja mit den Brettspielen deswegen angefangen, weil ich ja ein bisschen, also mehr soziale Kontakte aufbauen wollte und so. Und dann gab's damals in München gab's das zusammengewürfelt. Das gibt's leider jetzt nicht mehr. Und da bin ich mal mit meinem Cousin hin und die haben uns dann Tagi gezeigt. Es war halt eins der ersten Spiele, die ich da gespielt habe. Das fand ich mega. Es war wirklich, wirklich geil. Also auch so dieses, dass man sich halt so also richtig auch in die Parade fährt so ein bisschen und so, aber jetzt nie, dass man quasi, man kann halt immer was machen und so.
Man macht dem anderen nichts kaputt dabei, ne? Das ist das Coole.
Aber ich finde, es ist halt so diese Quintessenz von so einem Zweierspiel, gell? Das wird halt in keiner anderen Spielerzahl funktionieren. Es gibt halt viele Zweierspiele, wo man denkt, naja, okay, gut, das ist halt jetzt ein Zweierspiel, weil da zwei draufsteht. Aber es funktioniert halt echt nur als Zweierspiel, weil es halt so auch so gut designt ist. Und dann auch mit diesem Bastard, gell, der halt hier rumläuft und mit diesem
der Dieb. Räuber, ja.
Genau. Und man weiß halt auch immer, ne, man kann auch voraussehen, wo der halt hinkommt und so. Ach, es ist einfach ein tolles, tolles Spiel. Wirklich das beste Zwei-Personen-Spiel, finde ich.
Das Beste, da können wir nochmal drüber sprechen. Es ist so die Essenz eines Zwei-Personen-Spiels, finde ich. Es spielt sich total flott, die Regeln sind sehr schnell erlernt, wie ich finde. Das ist so ein typisches Easy-to-Learn-Hard-to-Master-Spiel, um mal eine
Floskel.
Englisches Wort zu bemühen. Genau, dankeschön. Ja, du bist der Engländer von uns beiden, von daher bin ich da raus. Ja, und gerade das mit dem Räuber, also die, ne, wie du dann auch taktieren musst, das finde ich super. Und auch die Erweiterung ist übrigens sehr zu empfehlen.
Ah, die habe ich noch nicht gespielt, das würde mich auch mal interessieren.
Ja, ich habe gefallen an Tagi. Hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich eingespielt habe. Aber tatsächlich finde ich, bei den nominierten Listen zu Zwei-Personen-Spielen hätte ich jetzt tatsächlich noch mehr gestrahlt, wenn du gesagt hättest, es wäre Seven Wonders Duel gewesen. Das ja auch vorgeschlagen war, 2016 zumindest mal auf der Empfehlungsliste, es dann aber nicht auf die nominierten Liste gepackt hat. Das ist ein Spiel, das ich immer noch mit heißer, leidenschaftlicher Innigkeit spiele und verliere. Das habe ich noch ein bisschen mehr ins Herz geschlossen. Aber Tagi gibt immer wieder gute Gründe, Tagi zu spielen.
Ja, Seven Wonders Duel ist natürlich, wahrscheinlich hatte das den Nachteil, dass Seven Wonders schon mal Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres geworden ist. Das ist ja immer so eine Sache, vielleicht, die da angeblich ja keine Rolle spielt, aber vielleicht unterbewusst. Ich finde auch, vielleicht objektiv, ach, sowas wie objektiv gibt's da ja eigentlich auch gar nicht, aber ich kann schon verstehen, dass das mehr Leute besser finden als Tagi, oder wie gesagt, dass das Leute im Schnitt besser finden als Tagi, so ist ja auch auf der Boardgame-Geek-Liste ziemlich weit oben. Ne? Nur ich finde, Seven Wonders ist so viel mehr gemein. Bei Seven Wonders kann man sich, also da haben wir uns gestritten. bei dem Spiel. Und das wird bei Tage nicht passieren. Und ich bin so harmoniebedürftig, dass mir, also irgendwann mal mit Seven Wonders dann Duell dann oft einfach zu viel. Weil da kann man so gemein sein, finde ich. Und bei Tage ist das alles so ein bisschen indirekter, die Gemeinheit.
Nicht bei Seven Wonders Duel. Ich habe das einmal gespielt, dass es da so eine Instant-Win-Condition gibt.
Ja, wenn du Militärsieg hast, dann gibt's eine Instant, dann hast du Instant gewonnen.
Oder wenn du über die grünen Wissenschaftsmarker.
Über die Forschungschips, genau.
Aber das kann man eigentlich auch ganz gut blockieren, umgehen.
Ja, aber da, das ist halt dann auch etwas, also ich weiß es nicht, ich habe es wie schon gesagt, noch mal gespielt, aber bei sowas habe ich dann immer so das Gefühl, also man wird dann schon dahin gedrängt, sodass man da halt unbedingt drauf achten muss.
Das ist der Reiz des Spiels, wenn du plötzlich merkst, ne, also diese Militärkarten, die können gar nicht attraktiv sein und plötzlich merkst du, oh mein Gott, dieser Zug fährt ab und jetzt muss ich hier Karten wegbunkern und mit denen baue ich dann am liebsten meine Weltwunder und sowas. Also da steckt ganz viel Dynamik drin und in vielen, vielen Partien, die ich gespielt habe, habe ich vielleicht zweimal gegen die Militärmacht verloren. Das kommt also wirklich selten vor, weil man es ganz gut auskontern kann. Und wenn du dich allerdings auch drauf versteifst, darauf zu spielen, dann gehen dir ganz viele andere Perspektiven des Spiels verloren. Also das ist wirklich eine heikle Sache. Aber wir waren ja bei Tagi. Fabian, hast du ein Lied noch dazu? Und André, hast du noch ein Lied zu Scout?
Ja, zu Scout hätte ich My Chemical Romance, also hier Black Parade.
The Black Parade, geil.
Oh ja.
Nice. Ich wünschte, ich hätte auch sowas Cooles. Ich habe vorhin extra noch rumgesucht, aber ich habe leider nichts, was da irgendwie thematisch dazu passt. Beziehungsweise doch, ich habe was. Also nur ich hätte gerne ein, ich sag jetzt mal, etwas aus irgendeiner, von mir aus arabischen oder persischen oder irgendwas Region. Ich weiß gar nicht genau, wo das Spiel eigentlich angesiedelt ist. So schlecht gebildet bin ich da. Aber keine Ahnung, habe ich nichts gefunden. Stattdessen habe ich jetzt die Höhner mit Die Karawane zieht weiter ausgewählt.
Auch das kommt auf die Playlist drauf.
Ich kann das Spiel nie wieder spielen, Fabian. Vielen Dank
dafür. Es gibt sogar, aber es gibt bei Spotify eine Tagi-Brettspiel-Playlist. In die habe ich noch reingehört, aber das war hauptsächlich so Instrumentalzeugs.
Ja. Die gibt es interessanterweise auch von vielen Spielen. Ja. Von Agricola auch, von Everdell, von Terraforming Mars. Also Wahnsinn, was die Leute sich auch für eine Mühe machen teilweise.
Ich glaube zu wissen, dass Tagi so thematisch in der Sahara angesiedelt ist und dass es was mit dem Wüstenvolk der Tuareg zu tun hat. Ich glaube, das war so dieser Aufmacher dazu. Aber auch das war nur gefährliches Halbwissen.
Ich glaube, das sollte sogar so heißen, Tuareg. Aber das gab es dann schon oder so. Da gab es irgendwelche Lizenzprobleme.
Das sollte Tuareg heißen, genau. Und dann gab es ein Spiel, das so hieß und das halt also fast genauso aussah. Dann haben sie es irgendwie anders, also da haben sie es halt Tagi benannt. Ist übrigens auch ein kleiner Funfact, die Targi sind ein matriarchisches Volk.
Das sind die Frauen, ne? Ja.
Ja. Deswegen ist da ist auch noch eine Frau vorne drauf, oder? Oder ist das auf der Erweiterung?
Das ist eine Erweiterung.
Ja. Ja, die hätte ich mir auch gerne gekauft, aber ich habe dann irgendwann mal so ein Unboxing-Video gesehen und das ist ja sehr ernüchternd. Da kommt eine Box, die ist halt sehr groß und innen drin ist irgendwie fast nichts drin, oder?
Wenn wir das Thema aufmachen, ne? Mit Boxen und nichts drin.
Uiuiuiui. Ja gut, aber bei dem fand ich es schon extrem. Also nee, mir kam es zumindest auf dem Video so vor.
Stimmt, es ist nicht viel, das ist richtig. Also, ja.
Das ist ja auch nicht schlimm erstmal, aber ich hätte gern einfach so ein kleines Päckchen gekauft mit den paar neuen Sachen. Anders habe ich wieder so eine Schachtel da rumstehen und muss ein Schachteln wegwerfen. Das tut mir einfach in der Seele weh.
Ja.
Also es gibt zwei Erweiterungen, gell? Die neue war die mit so ganz kleinen Scheiß. Also mit so ganz, ganz wenig Zeug. Genau, die ersten, da werden ja die Randfelder werden ja ausgetauscht.
Ach so.
Und dann gibt's noch so ein zusätzliches Kartendeck, so diese Wüstenkarten. Und dann gibt's noch eine Figur, die von der anderen Seite des Stapels startet. Der
Karte, ja.
Genau, da kriegt man, genau, da gibt's auch noch eine neue Ressource. Also da ist jetzt für so ein Zweierspiel ist da gar nicht so wenig drin.
Genau, aber das Bonusding, das ist sehr ernüchternd.
Ich hol's mir trotzdem irgendwann noch. Kenne mich ja.
Einfach um es zu haben. So,
Punkt. Genau.
Ich wechsle mal die Gegend von heiß und trocken zu feucht und kriegerisch. Ich entführe euch in die Nominiertenliste aus dem Jahr 2017. Und ich muss gerade selber schauen, was 2017 gewonnen hat. Lass mich das mal ganz kurz checken. Ja, da waren die Exit-Spiele der heiße Scheiß. Und deswegen hatte die Räuber der Nordsee in diesem Jahr keine Chance. oben auf dem Treppchen auszukommen. Aber ich würde jederzeit die Räuber der Nordsee vorziehen. Fabian, du und ich, wir teilen ja diese Liebe für Spiele von Sam Phillips. Und mit die Räuber der Nordsee ging es los mit diesen ganzen Trilogien. Und bei die Räuber der Nordsee bist du ein Wikingerstamm und du arbeitest so lange in deinem Wikingerdorf, bis du fette Raubzüge machen kannst und Außenposten, Häfen, Klöster und dann ganz am Schluss, glaube ich, Festungen überfällst auf der Suche nach Siegpunkten. Und dabei bist du eigentlich immer dabei, deine Mannschaft mit insgesamt 5 haufesten, schlagfertigen Wikingern auszurüsten, genügend Proviant einzusacken, damit du auf Kaperfahrt gehen kannst und dann eben dann vor Ort über eine gewisse Verteidigungsstärke und die Stärke deiner Mannschaft, manchmal auch ein bisschen mit Würfelglück, zu versuchen, diese Gegenden zu überfallen. Dafür bekommst du Gold, du bekommst Kühe und du bekommst auch Eisen. Das kannst du wiederum eintauschen gegen Siegpunkte oder du kannst es eintauschen, um dich nochmal zu verbessern, damit deine Kampfkraft stärker wird. Und wenn du auf Valkyren triffst, dann kostet es deine Mannschaft. Die werden dann nach Valhalla geschickt, aber dafür bekommst du auch wieder Punkte. Und letztendlich ist es ein rundum tolles Kennerspiel, das nichts an seinem Reiz verloren hat und eines der am leichten zugänglichsten Kennerspiele, die ich auf dieser Liste so für mich entdeckt habe, das du wirklich relativ schnell erklärt hast. Und es ist gut, wenn du jemanden hast, der das Spiel kann, weil die Anleitung ist bis heute immer noch nicht so richtig geil geworden. Aber dieser Stil von The Miko, der macht mich immer wieder an. Es ist dieses blaue, grüne Schema. Ich bin im Kopf sofort auf Kaperfahrt Richtung Großbritannien, bin irgendwo im 9., 10. Jahrhundert nach Christus und habe eine Axt in der Hand und einen Hörnerhelm auf dem Kopf. Und ich freue mich einfach daran, auch wenn das letztendlich wohl eine blutrünstige Epoche der Menschheitsgeschichte war. In diesem Spiel macht es für mich alles das richtig gut und ich freue mich da immer wieder zu spielen. Zu zweit genauso gut wie zu viert. Zu viert vielleicht noch ein bisschen strategischer, weil dir ganz oft was weggenommen wird. Und was mir am allermeisten gefällt, das ist der Worker-Einsatzmechanismus, nämlich du machst 2 Züge, wenn du an der Reihe bist. Und zwar setzt du erst einmal deinen Arbeiter ein, löst eine Aktion aus und nimmst dann einen Arbeiter raus und löst diese Aktion aus. Und da drin ist ganz viel Dynamik. Und dann kommt es wirklich darauf an, dass du das gut machen kannst und geschickt planst. Und für mich ist Räuber der Nordsee ein Spiel. Das habe ich auch in der Vorbereitung auf den Podcast heute noch einmal gespielt und wieder verloren. Also es hat nichts eingebüßt. Und ich respektiere, dass Exit 2017 zum Kennerspiel des Jahres wurde. Und wenn es Exit nicht gegeben hätte oder zu einem anderen Jahr, dann wäre es für mich auf jeden Fall Räuber der Nordsee gewesen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euren Beifall Ausdruck zu verleihen und zu jubeln und zu sagen, ja, wir haben einen Jacques Wiesel.
Räuber der Nordsee, genau, ist eins der vielen Spiele von Sam Phillips, die ich besitze. Ich bin da so ein kleiner Fanboy und kaufe mir eigentlich alles seitdem. Häufig haben die Spiele ein bisschen, oder bei vielen von diesen Spielen habe ich das Gefühl, dass die Idee Weltklasse ist. Aber dann so das Spiel hätte noch irgendwie gebraucht, hätte noch ein bisschen perfekter geschliffen zu werden. Trotzdem machen die mir alle Spaß, aber es fehlt immer so der letzte Schritt zur absoluten Oberliga. Bei Räuber der Nordsee ist es aber nicht so. Ich finde, das Spiel ist schon da angelangt auf diesem Niveau. Da hat es also irgendwie geschafft, es wirklich so komplett abzurunden. Was mir halt immer gut gefällt bei diesen ganzen Sam Phillips Sachen, ist, dass immer irgendeine originelle Idee dabei ist. Und das ist in diesem Fall, wie du gesagt hast, der Arbeitereinsatzmechanismus, dass wir nicht nur einen Arbeiter einsetzen, sondern auch einen wegnehmen und beide Aktionen auslösen und vor allem halt, dass es auch 3 verschiedene Arbeitertypen sind. Je nachdem, welchen man jetzt sich dann nimmt, kann man dann auch auf verschiedene Aktionen gehen und so. Ja, einfach ein tolles Ding.
Ja, als junger Mann, der ich aus Ostfriesland komme und den Wikingern mich sehr nahe fühle, zumindest geografisch, und auch tatsächlich norwegische Vorfahren habe, mag ich auch dieses Spiel, logischerweise. Das ist, ich mag es erst, mich vorzubereiten, dann plündern zu gehen. Plündern ist immer gut. Und dann die Leute auch Jungs nach Valhalla zu schicken, ist einfach ein Träumchen. Also ich bin da vollkommen bei dir. Ihr merkt, es schwingt ein kleines Aber dabei. Ich konnte mich noch nie mit den Illustrationen anfreunden. Ich komme da. Ja, es ist mir zu kitschig, zu. Also ich mag es gerne bunt, aber das ist der Stil. Es ist irgendwas zwischen, jetzt hauen mich bestimmt ganz viele Menschen wieder auf der Straße, wenn sie mich sehen. Irgendwas zwischen Manga und nee, das ist nicht mein Stil. Also ich kann verstehen, dass es Menschen mögen, Ich gehöre da nicht zu. Ich muss es leider ganz klar so sagen. Und ich sehe ihn sehr entsetzt. Ich glaube, das war auch der letzte Podcast von Audi und mir. Aber bis hierhin haben wir es geschafft. Das offene Geheimnis. Der Elefant ist aus dem Raum. Schluss mit dem Versteckspiel. Super Spiel. Illustration.
Zuerst bei den Illustrationen habe ich auch so ein kleines Problem. Nicht, dass mir die nicht gefallen. Im Gegenteil. Ich finde, mir gefällt der Stil sehr gut. Nur mittlerweile ist es so, wenn D'Amico irgendein anderes Spiel illustriert, denke ich immer, oh, ist das das neue Garfield-Game? Und dann merke ich, ach nee, ist ja gar nicht. Weil er macht natürlich auch noch andere Sachen, aber irgendwie verbinde ich, das ist für mich jetzt so, das gehört einfach zusammen, die zwei Sachen.
Es ist so ein bisschen wie Al Bundy, auch niemals eine andere Rolle spielen konnte als Al Bundy, also Ed O'Neill.
Wobei ich den in Modern Family auch,
stimmt, da, war
da hat er für mich noch ein, ja, gell? Also Jay, also er ist für mich auch Jay. Es war nicht Al Bundy die ganze Zeit.
Ja. Sorry, ich nehme ein doofes Beispiel. Ja, gut, okay, ich nehme es wieder zurück.
Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, manchmal gibt es sowas. Danny Radcliffe und Harry Potter.
Ja, so. Da, guck.
Also ich habe leider Räuber der Nordsee nie gespielt und ich glaube, also entweder der Fabian oder der Olli sollten sich mal hier, also wenn die sich mal hier in München irgendwo finden, können sie ja mitnehmen, dann können wir vielleicht mal nachholen. Ich finde, was ich mein Problem mit der Miko ist, ich habe halt so häufig das Gefühl, dass, also ich finde, bei den Garfield-Games passt er super, weil dadurch, dass es halt auch so eine Serie ist und er verändert ja auch die Farbgebung und so von seinen Spielen. Und da finde ich, passt es echt gut. Ich habe halt nur das Problem, dass sehr häufig für Sachen verwendet wird, wo sein Stil nicht der richtige ist. Und da denke ich immer an das erste Spiel, was mir da einfällt, ist dieses, wie hieß denn das mit diesen Steinzeitmenschen, wo halt irgendwie, also Endless, wo alle Brettspielmechanismen drin waren.
Endless Winter.
Genau. Und da finde ich, das passt halt überhaupt nicht, weil der sieht halt, also, weiß nicht.
Und ich glaube, das ist das Problem, was ich habe. Ich glaube, du bringst es gerade wunderbar auf den Punkt. Wenn ich plündern gehe, möchte ich nicht mit irgendwelchen Comicfiguren plündern gehen. Also da bin ich raus. Dann möchte ich auch, ich möchte jetzt kein FSK 18 Bild da haben, um Gottes Willen. Aber irgendwas weniger Comichaftes. Ich glaube, ich fühle mich da als Spieler nicht so ganz ernst genommen. Ich glaube, das ist der springende Punkt, André. Jahrelang habe ich geguckt, was ist es? Und dann kommst du, zack, das ist es.
So, ich habe mittlerweile jetzt wieder Luft und meinen größten Schreck über JDs Aussage überwunden. Eigentlich wollte ich zu diesem Thema mit der Plünderfahrt und dem Wikinger-Thema irgend so was Martialisches von Manowar reinballern, so wie Blood of my enemies oder Hail to England oder Kill with Power, ganz egal. Ich schwenke um, JD, und das ist für dich, ich nehme An der Nordseeküste von Klaus und Klaus als Titel für die Playlist für dich.
Danke.
Oder Santiago, Santiago, oder wie hieß nicht Santiano, dieses auf Kaperfahrt fahren, das ist auch nehmen können. Erinnere mich, Gärten heißt das.
Es da ist das Schrecklichste, was mir jetzt eingefallen ist. Wonderlands War-Leute hier, mit denen ich da spiele, gefreut, die sind ganz große Fans von denen.
Von Klaus und Klaus oder von Santiago?
Nee, von Santiano.
Bist du unterwegs?
Nee, Santiano heißen die, oder?
Santiano, ja.
Die so Seefahrer-Hymnen machen, alle genau. Gemeinsam an Deck, wir schaffen das. So.
Genau. Auch sehr schnell auf den Punkt gebracht.
Gut, ich gehe jetzt wieder weiterschmollen. André, dein Kennerspiel, bitte.
Oh, ich muss sagen, ich hatte eigentlich gehofft, dass hier mein zweites Kennerspiel, also ich habe irgendwie auf den Fabian gehofft, dass er das irgendwie nimmt, weil jetzt ist das irgendwie gar nicht erwähnt. Aber, also ich habe jetzt ein Spiel genommen, das jetzt so spielerisch nicht mein Lieblingsspiel ist, aber das ist tatsächlich das Spiel, wodurch ich das Hobby am meisten an Leute gebracht habe. Und zwar wurde das heute im Podcast schon mal erwähnt und zwar auch mehr oder weniger ausführlich besprochen. Das ist das Kennerspiel des Jahres 2018?
Quacksalber? Nee.
Ja,
guter Pick. Also ich meine, das ist übrigens auch mein das Spiel, das mich ins Hobby richtig reingezogen hat. Also ohne Quacksalber wäre ich nicht so süchtig geworden, nicht so schnell so süchtig geworden.
War meine erste, also auf der Spielwiesn war ich damals, also meine erste Brettspielmesse. Und dann, also ich hatte keine Ahnung, und dann bin ich halt irgendwie so durch die Gänge gelaufen und habe mir halt so Spiele empfehlen lassen. Und da habe ich aber die Schachtel von Quacksalber gesehen. Und ich finde zum Beispiel, weil wir vorhin diese Dissonanz zwischen Grafik und dem Thema hatten, bei Räuber an der Nordsee, wo der JD gesagt hat, dass das jetzt nicht so gepasst hat. Ich finde, bei Quacksalber, da trifft es halt so krass diesen Nerv, so dieses Mittelalterliche, und da siehst du das halt auf dem Bild mit dem Typ mit dem Bart und wie der irgend so ein Shit verkaufen will und so, und dann denkst du, Alter, das passt so gut mit den Zeichnungen und auch dieses Board, wenn man sich dann das halt anguckt. Ich finde, es ist so wunderschön, dass ich mich damals halt irgendwie so ein, was war das halt, so ein Blickfang. Ich habe mir das da dann nicht auf der Messe gekauft, sondern erst später irgendwann beim Müller in Österreich. Und dann habe ich das mit meiner Schwester und mit meiner Mutter gespielt. Und die waren da so begeistert von, wo ich mir gedacht habe, Alter, das muss ich mit anderen Leuten spielen. Dann habe ich das mit meinem Cousin gespielt, der war begeistert von. Und es ist mittlerweile das Spiel, wo ich, also ne, wenn die Leute wissen ja mittlerweile, also vor allem auch die Freunde von meiner Freundin, dass ich eher so der Spieler bin, so, dann sagen sie ja, nimm mal irgendwas zum Spielen mit. Und dann sag ich, Alter, ich mache jetzt gleich so zu Spielefans und nehme Quacksalber mit. Und es hat bis jetzt immer funktioniert. Und wobei ich aber sagen muss, ich finde, das ist verdient, Kennerspiel, weil es von dem Regel-Overhead echt viel ist. Und wenn man das halt am Anfang erklärt, dann merkt man schon, Leute, dass das halt Leute dann auch abschalten und sie denken, boah, Alter, wie weit geht denn das? Aber wenn man dann halt spielt und jeder spielt gleichzeitig und also man ärgert sich so ein bisschen, ach, das ist einfach ein Megaspiel. Also es ist jetzt so von den Spielmechaniken her, also jetzt für mich nicht mehr, weil ich es halt schon, weiß ich, 100 Mal gespielt habe, glaube ich. Nicht mehr so das Krasse, aber das ist so das Gateway-Ding, wenn jemand Ding ein Spiel haben will, dann sage ich, Alter, wir spielen Quacksalber und du wirst zum Spielerfan. Das hat bis jetzt fast, also das hat bis jetzt echt nicht mehr geklappt.
100%. Genauso, genau die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Das ist das Go-To-Gateway-Spiel für mich. Obwohl es ein Kennerspiel ist und du hast recht, die Regelhürde ist hoch, also das kann man. Das ist, also wenn man sich das selber beibringen muss, ist es relativ schwierig, glaube ich, für jemanden, der nicht oft spielt. Aber wenn es jemand erklären kann, wenn jemand dabei ist, kannst du das auch mit wenig Spielern eben sehr gut direkt spielen. Und ich liebe Quacksalber. Ich habe mir im Aldi gibt's manchmal diese Mega-Box mit beiden Erweiterungen drin. Die habe ich mir noch zusätzlich zu meinem, das ich eh schon hatte, gekauft. Jetzt kann ich es mit 10 Leuten spielen, weil alle spielen gleichzeitig, ist egal. Ne, kann man auch mit 10 Leuten gleichzeitig spielen, es macht trotzdem Bock. Also ich lieb's Quacksalber. Gut, dass du das noch gesagt hast.
Ja, musste. Wir müssen auch mal einen Gewinner erwähnen.
Nichts, was ich noch hinzufügen könnte. Genau diese Idee. Lade Leute ein und sag, habt ihr Lust, mal ein bisschen etwas Komplizierteres zu spielen? Komm, ich erkläre euch Quacksalber. Einziges Manko bei Quacksalber, ich habe immer das Gefühl, es ist eine Runde zu lang.
Es kommt ein bisschen auf die Sets an, also welche Chips dabei sind, glaube ich. Oder meinst du einfach von der Spielzeit?
Nee, von der Rundenanzahl. Es werden ja, glaube ich, 8 Runden gespielt. Ich habe immer das Gefühl, es ist eine Runde zu lang.
Ja, aber warum?
Ich habe das Gefühl, der Spannungsbogen geht hin zur 7. Runde und die 8. Runde ist nochmal so dieses unglaublich große Scheffeln, weil es in der 8. Runde auch nicht mehr wichtig ist, ob du jetzt Geld einsetzt oder Siegpunkte einsetzt und sowas. Irgendwie, also das ist, kommt mir immer im Verlauf der 7. Runde, wo ich mir denke, wow, toll, wenn es jetzt vorbei wäre. Aber das ist jetzt wirklich, also Picken auf ganz hohem Niveau.
Ich habe halt das Gefühl, dass das in der 8. Runde kann man dann halt wirklich einfach rausballern. Das finde ich, glaube ich, das finde ich irgendwie so auch so cool, dass man halt einfach, also man baut sich halt diesen Bag zusammen und dann kann man halt in der 8. Runde kann man dann wirklich vom Leder ziehen, so, und kann man noch mal so richtig abfeuern. Ich glaube, in der 7. Runde, weiß nicht, da habe ich halt häufig so das Gefühl, dass man nicht genug Zeit hatte, sich irgendwie so einen guten Beutel zusammenzubauen. Und in der 8. Runde, also ich hatte häufig das Gefühl, dass es genau die richtige Anzahl ist, wo dann auch die Fehligkeiten zu tragen kommen und so.
Und ohne die 8. Runde wird man es auch nie in die Überlaufschale schaffen, glaube ich. Die gibt's auch noch. Ne? Und das ist ja auch cool, wenn man dann seinen Kessel ganz voll gekriegt hat.
Ja.
Wie macht ihr das eigentlich? Da gibt's ja im Regelheft so Vorschläge für die Sets, ne? Also welche von diesen Büchern, ne, also mit den Fähigkeiten für die Chips, man da zusammenspielen soll. Wir sind ziemlich schnell dazu übergegangen, einfach immer zufällig irgendwelche zu ziehen und dann zu gucken, was passiert.
Ja, so mache ich auch. Ja. Hochgeworfen, in die Luft geflippt und bam.
Also es gibt ja auch ganz viele vorgegebene, ne? Also ist genug Varianz drin, aber ich finde es auch witzig. Manchmal kommen dann auch Sets zusammen, die funktionieren nicht so gut zusammen, aber manchmal passieren auch irgendwie Sachen, wo man plötzlich merkt, hä, warte mal, die zwei sind ja auch geil zusammen, die zwei Chips, da gehe ich jetzt mal drauf. So, ja, also die Varianz ist auch riesig in dem Spiel. Ich finde auch die Erweiterung beide cool, vor allem die erste, also ohne die Hexe, ich spiele es nur mit der Kräuterhexen-Erweiterung tatsächlich. Die zweite brauchen wir nicht unbedingt, aber die erste, da kommen diese Hexen mit den 3 Münzen noch, kennt ihr das auch? Die finde ich ziemlich cool, dass man da 3-mal im Spiel noch so eine extra Entscheidung hat quasi.
Dann, wenn du da so wie ich bist, dann verballerst du die in den ersten 3 Runden und dann ärgerst dich am Ende.
Also bei Quacksalber für Quedlinburg, ich bin ja dann so jemand, wenn ich ein Spiel mag, dann grade ich das auch immer und gerne ab. Und ich liebe diesen Moment, wo alle dann zusammen, macht das auch so, dass wir gemeinsam rühren und dann rauszieht. Also wie es tatsächlich auch in der Anleitung beschrieben ist, macht ihr das so?
Nee, okay. Also am Anfang, aber das hat sich ziemlich schnell verselbstständigt.
Ich habe mir irgendwann mal so diese Sleeves für die Chips geholt und es klingt einfach saugeil. Dieses Klick, 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 Klick. Und zack, dann hast du nochmal so ein haptisches Element. Und das ist einfach super. Also nicht nur das Spiel an sich ist super, ihr habt alle schon gesagt, diese Möglichkeiten, die sind zwar ein bisschen hochpreisiger, oder wenn ihr 3D-Druck habt, könnt ihr es auch, glaube ich, selber drucken. Da bin ich jetzt nicht so firm drin. Aber es ist einfach mega super. Das macht noch das Spiel einmal ein bisschen besser.
Mein Kumpel hat sich diese Acryl-Tokens von Boardgame Geek bestellt.
Ja, die sind auch geil. Gern.
Aber die sind sauteuer.
Ja. Ich würde sagen, das ist eins dieser Spiele, bei dem man gerne bereit ist, richtig Geld rauszuhauen, um die Komponenten ein bisschen aufzuwerten. Es gibt Münzkapseln, die man auch ganz gut benutzen kann, wo man dann die Chips einlegt. Das ist eine kostengünstigere Variante als die Acryl-Chips.
Ja, aber hier bei Quacksalber lohnt sich's auch, weil das spielt man auch noch in 10 Jahren, glaube ich. Ja. Also, du, ich rieche da ein Quack-Quack-Giselle, oder wie das heißt.
Ein Quack-Giselle.
Hör ich da.
Ich glaube, also heute ist es, glaube ich, unisono so, oder?
Ja.
Also ich möchte jetzt euch nichts in den Mund legen, aber ich meine, wenn wir jetzt schon mal das Quack-Giselle der Erfolge haben, seid ihr damit einverstanden?
Absolut.
Ja, wunderbar.
No brainer.
Dann sparen wir uns auch die Schnellrunde, denn wir haben jetzt das Quack-Giselle der Folge. Für uns ist Quacksalber von Quedlinburg das Spiel aller Spiele des Jahres.
Von Wolfgang Warsch übrigens.
Von Wolfgang Warsch, genau.
Schmidt-Spiele. Der ist auch ein toller Typ einfach.
Österreicher.
Unglaublich kreativer Output, den er in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat.
Ach, hier. Song für Quacksalber. Jetzt, ich habe jetzt kein Lied, aber ich habe einen Soundtrack. Und zwar Astera von Monster Hunter World. Das ist so ein mittelalterlichen Vibe.
Wobei die Band My Chemical Romance auch gepasst hätte als Band an sich.
Ach so, als Bandname meinst du?
Ja, als Bandname.
Es gibt wenn man das sich da was zusammenmischt.
Genau.
Dann haben wir noch etwas für euch. Ihr seid ja, Fabian, du quasi per Definition Meister der Kennerspiele und Spiele des Jahres, denn ihr habt euren Podcast entsprechend ausgerichtet.
Moment mal, bei den Kennerspielen waren wir noch nicht.
Ja, klar.
Also da darf ich noch versagen.
Auch da sagen wir jetzt wieder, das ist euer Problem. Und André, du hast ja gezeigt, dass du in diesem Jahr die beste Spürnase hattest, was die Orakelfolge angeht. Und JD, möchtest du verraten, womit wir sie heute quälen werden bei Toppi Toppi?
Super gerne, Olli. Wir haben uns überlegt, dass Olli hat schon ein bisschen verraten, wir auf die Kenner und Spiele des Jahres gehen. Und zwar Titel, nehmen wir jetzt nur die Titel, die gewonnen haben oder auch die, die nominiert wurden?
Bitte nur Gewinnertitel.
Nur Gewinnertitel, ne? Das war, genau. Also nur Gewinnertitel für Kenner und Spiel des Jahres.
Okay, ich mache mal hier meinen Browser schnell zu, weil da habe ich ja die Seiten gerade offen gehabt, um die Infos zu lesen. So.
Und deine Kleider bitte auch und das Poster auch abhängen, das wäre nett. Und dann können wir gleich auch so starten.
Ja, die Regeln also sind Kenner, verstanden. Also Kennerspiel und Spiel des Jahres gewinnen.
Ja,
genau.
Ja.
Genau.
Okay.
Wie immer habt ihr 60 Sekunden Zeit.
Und wir müssen abwechselnd?
Ja, ja bitte. Einigt euch, wer beginnen wird.
Möchtest du oder soll ich?
Fang du an, du hast ja gewonnen.
Okay.
Dann 3, 2, 1, Toppi Toppi.
Hase und Igel.
Siedler von Catan.
Rummikub.
Carcassonne.
Scotland Yard.
Seven Wonders.
Barbarossa und die Rätselmeister.
Exit.
Café International.
Quacksalber von Quedlinburg.
Bluff.
Pictures.
Um Reifenbreite.
Village habe ich schon gesagt. Just One.
Auf Achse.
Mikro Makro.
Tikal.
Cascadia.
Zug um Zug.
Emission.
Das gibt's doch nicht. Hier, Dingens. Dominion.
Skyteam.
Seven Wonders.
Niagara.
Oh, das zählt noch. Niagara war noch drin. Sehr gut. Ey, bei mir wäre es jetzt auch echt eng geworden langsam.
Ja, ich frag mal die Regie.
Ja. Ja, ich glaube, wir hatten einmal ein Seven Wonders doppelt.
Mhm. Mhm.
Ja, also uns zwei.
Dacht
zwei
ich
Spiele von. Ich zähle 23, Olli.
Ja, ich kam bei 22 raus. Die Zeitlupe wird uns nachher nochmal die genaue Zahl liefern, aber auf jeden Fall ist der anonymen Ludoholiker-Rekord von Stefan und Stefan geknackt. Ja. Wir haben eine neue Bestmarke. Und ja, Stefan und Stefan, bevor ihr euch jetzt aufregt, natürlich war es sehr viel einfacher als das, was ja, ihr gemacht
auch.
Habt.
Natürlich. Ich hab's am Ohr. Dankbares Thema, aber ich meine, wir hätten ja vielleicht, also die sollen erstmal beweisen, dass sie das auch hingekriegt hätten. Ne?
Ja. So. Genau.
Wir müssen dann nochmal vorbeikommen bei euch. Ne?
Wow, so schnell sind 1,5 Stunden vorbei. Es war mal wieder eine großartige Zeit mit euch. Fabian, es fühlt sich immer sehr vertraut an, wenn wir zusammen podcasten dürfen. Und auch André, danke, dass du dich bereit erklärt hast. Wir wussten gar nicht, ob wir dir einen Gefallen machen damit. Aber so wie du gewirkt hast und so wie du leidenschaftlich über Spiele gesprochen hast, war es hoffentlich eine gute Zeit für dich.
Ja, aber mega. Mega. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu viele von euren Zuhörern vergrault habe. Mit meiner krächzenden Stimme.
Das sind so wenige, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf
an. Ja, das haben die zwei schon ohne dich hingekriegt vorher.
Also meine Mutter stört das nicht, das ist okay. Das ist die eine von zwei Zuhörern. Das ist in Ordnung.
Also ich zwinge alle beide Menschen, die ich kenne, das zu hören. Das heißt, das kann sein, dass ich eure Zuhörer schon verdoppelt für den Folge.
Ich weiß gar nicht, wo mit dem Erfolg. Meine Güte. Ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Das war echt eine gute... Ich habe auch gesehen, alter Schwede, 1,5 Stunden sind echt schnell um. Das heißt aber einfach, dass es eine gute Zeit war. Mit guten Spielen und fragwürdigen Zeichnungen.
Und komischen Einschätzungen über den Stil von The Miko. André, wir fragen unsere Gäste immer noch am Schluss, gibt es noch Brettspielträume, die du träumst, die du hast? Gibt es irgendetwas, sei es real, sei es fiktiv, irgendetwas, was du im Bereich des Brettspielens noch erleben möchtest?
Also ein Spiel, das so ähnlich ist wie das Kneipenquiz. Nochmal. Ich finde, es gibt so viele Quizspiele, aber die meisten von denen sind irgendwie kompetitiv. Und das einzig wahre Quizspiel ist das Kneipenquiz. Und da fände ich es halt irgendwie geil, wenn dann wenigstens noch eins, also wenn es halt noch ein Spiel gäbe, das diese Qualität hat und so ähnlich funktioniert. Also halt ein kooperatives Quizspiel mit mega guten Fragen.
Es gibt von Marc-Uwe Kling ein Quizspiel.
Also das ist jetzt nicht so, weil da wird halt immer quasi eine Person gefragt und die muss die Antwort geben und die anderen können dir ja quasi so ein bisschen helfen, aber es ist jetzt nicht so wie bei Kneipenquiz, dass man sich zusammentut und dann so drüber nachdenkt.
Ja, und bei Kneipenquiz ist halt auch, ich meine, das Konzept ist ja nichts Neues, ne? Also diese Kneipenquizzes gibt's ja schon immer, aber die Fragen sind einfach so gut, ne? Das muss man wirklich sagen. Dieses Redaktionsteam, das da hinten dran steht, das die Fragen zusammen oder erstellt, das ist einfach genial. Die Mischung ist geil, ist von allem was dabei und ist immer interessant. Selbst wenn man es nicht weiß, macht's Spaß, weil man dann halt drüber überlegt. Also es sind geile Diskussionsthemen auch und alles. Ist einfach ein geiles Spiel. Richtig gut.
Übrigens, das ist das zweite Spiel, wo ich Leute zum Spielen gebracht habe. Weil da, also wir hatten auch mal Besuch von einer Freundin, von meiner Freundin. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns mal Kneipenquiz ausprobieren. Nee, Quizzen mag ich nicht so und so. Da habe ich gesagt, ach komm, lass uns das ausprobieren. Ich habe das jetzt mal gekauft, habe es noch nie gespielt. Wenn es scheiße ist, spielen wir es nicht nochmal. Und dann hat sie es halt jedes Mal, wenn wir irgendwie gemeinsam Urlaub machen, hat sie halt angefragt, dass ich das mitnehme. Und jetzt beim letzten Urlaub, und das war halt mega, weil da waren ihre kleinen Kinder dabei. Das heißt, das ist ein 7-Jähriger und eine 4-Jährige. Und die wollten das jeden Abend spielen. Weil es gibt halt immer mal wieder so eine Frage, wo die halt was dazu beitragen. Und das hat sich bei denen da, also das hat ihnen halt so ein cooles Gefühl gegeben. Und na, die sind halt Teil von dem Team mit den Großen und so, aber können auch noch was dazu beitragen. Und deswegen ist es halt einfach überragend. Und wenn es halt noch ein Spiel gäbe, das halt irgendwie sowas Ähnliches hat, dann, weiß ich, das wäre bei meinem Brettspieltraum erfüllt.
Dann bleibt uns jetzt noch das Auszählen zum Wumms.
3, 2,
1.